Herzlich willkommen zur neuen Folge des Popkultur Beichtstuhls. Ich begrüße mit mir heute zusammen in einem Raum den fantastischen Michael Michi Baumgartner.
Hallo liebe Popkultisten und Kultistinnen, wir sind wieder da nach einer, zwei, drei, ich weiß es nicht mehr, wie viel Wochen Pause, nachdem ich nur in meinem dunklen Kämmerchen gesessen bin und versucht habe, die letzte Aufnahme zu retten, haben wir jetzt nach Stunden des Testens und Probierens, glaube ich, das perfekte Setup. Und ich freue mich auf eine sehr besondere Folge des Popkultur-Bachtstuhls. Mit uns im Podcast ist wer, lieber Enti?
Das waren die Begrüßungsworte unseres ausführenden Produzenten. Und weiters mit uns im Raum ist der Marco Markus Kopp.
Hallo, grüß Gott. Ja, willkommen beim perfekten Setup-Dinner, da, wo wir präsentieren, wie gut unsere Audio-Equipment sein können oder auch nicht. Ihr werdet es jetzt dann in dem Moment erfahren. Danke fürs Reinhören, coole Leute. Das war's.
Okay, ja, gut. Das war alles an Professionalität, was wir aufzubieten haben.
Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht in unseren Patronengürteln.
Ja, schön ist das.
Jetzt wie ist es euch gegangen die letzten Wochen? Habt ihr die lange Pause genutzt?
Ja, zum Schneiden vom Podcast.
Ja, das betrifft ja uns nicht ein. Die hast du was gemacht?
Ja, ich habe was gemacht. Sollen wir jetzt direkt einsteigen?
Was?
Überleitungen habe ich doch nicht studiert.
Das okay. Kann
ich ja gar nicht.
Ja, übrigens, Marco, willkommen in der Arbeitswelt nochmal.
Ja, das habe ich schon angeteasert letztes Mal. Und jetzt ist schon so, aufstehen in der Früh, arbeiten, heimkommen. Ich kann es noch.
Jüngere Leute anrotzen, dass man Steuern zahlt für sie.
Ja, der Stammtisch habe ich nicht so viel gehabt, aber das lästern kann.
Studenten und Gymnasiasten mit dem Regenschirm biegsen.
Habe ich auch nicht gemacht. Ich bin sehr zurückhaltend. Wahrscheinlich die ersten Wochen darf man noch nicht zu sehr auffallen.
Bist du auf der Parkbank gesessen und hast Enten gefüttert, die gar nicht da waren?
Aber ganz ein netter Hund ist da immer. Der Loki.
Ah genau, ihr habt so einen Bürohund, gell?
Ja, das hat auch der kommt dann immer vorbei. Das ist der netteste Hund der Welt.
Oh,
so wie jeder. Aber der ist trotzdem nochmal netter.
Ist er ein good boy.
Ist der beste Boy.
haben wir da mit Loki-Content zu rechnen auf unserem Instagram-Account?
Ja, kann ich ein bisschen was präsentieren mal. Kann ich was
endlich einmal Marvel-Content von wem anderen wie mir. Aber ja. Wir könnten ihm das Loki-Kostüm kaufen. Einfach
aber ich glaube, der Loki sein. Ist schon offiziell von der Uni das Maskott drin jetzt. Oder von der Abteilung. Ach, ich weiß nicht, ob der zwei Anstellungen haben darf.
Er schaut ein bisschen aus wie der Leikos-Hund. Wenn sich da wer dran erinnert.
Nein, das stimmt nicht.
Ich kann mich daran erinnern.
Nein, das war ein Labrador, glaube ich.
Das war ein komplett schwarzer Labrador, gell?
Das ist ein Labradudel. Der ist ja schwarz, oder?
Nein, das ist, glaube ich, was mir gesagt worden ist, eine Mischung aus Spitz und Schafhirt-Hund. Wie heißt der da?
So wie du.
Spitz und Foxy.
Der Australian Shepherd, so.
Austrian Shepherd.
Der Austrian, die neue Zuchtrasse, Austrian Shepherd.
Aber zu sehr über Insider Baseball, das verstehen ja nicht viele Leute. Oder okay. Sollen wir über was reden, was viele vielleicht auch miterlebt haben oder vielleicht gesehen haben?
Herzlich willkommen im Hunderassen-Podcast.
Ja. Oh, da könnt ihr mal erzählen.
Und schon los geht's.
Ich war vor Jahren nach einer schwierigen Trennung, habe ich mir gedacht, ich muss mich ein bisschen aufheitern und bin auf die Hundeausstellung gegangen in Innsbruck im Messegelände und haben gedacht, wow, das wird sicher voll schön, das sind da ganz viele Hunde, die kann man streicheln, so habe ich mir die Hundemesse vorgestellt. In Wirklichkeit ist es so, dass man da hingeht und das sind einfach Hundebesitzer, die mit ihren aufgepeitschten, hochgezüchteten Hunde hingehen und da zeigen, was die kennen und die schauen einem im Arsch nicht an und dann bin ich so negativ aufgefallen da irgendwie, alleinig als Nicht-Hundebesitzer, dass ich einfach, ich habe Eintritt gezahlt, ich weiß nicht, 10 Euro oder so, und dann bin ich da drin gewesen, habe gemerkt, oh, das ist nicht meine Veranstaltung, und habe dann so alibihalber Hundesnacks gekauft und bin wieder gegangen.
Und wie haben sie geschmeckt?
Spielen Hunde eine Rolle in deinem Popkulturkonsum der letzten Wochen?
Tun sie auf eine ganz kleine Art und Weise. Ich war nämlich im Kino und haben mir The Northman angeschaut. The Northman vom Robert Eggers, keine Ahnung, ich glaube Eggers, der auch schon The Witch und The Lighthouse gemacht hat, Regie geführt hat. Der hat jetzt ein Wikinger-Epos in die Kinos gebracht für 90 Millionen Dollar. Das wohl basiert auf einer alten nordischen Sage, bei der sich schon Shakespeare bedient hat und Hamlet darauf geschrieben hat. Das erkennt man ein bisschen daran, dass die Hauptfigur Hamlet heißt. Die gespielt wird vom Alexander Skarsgård. Das ist einer der Söhne vom Stellan Skarsgård.
Wie viele Skarsgårds gibt es denn eigentlich?
Ich glaube 3, oder? Ja. Also ein Vater und 3 Söhne, oder?
Sonst gibt es sicher keinen.
Also ich mir vor, es gibt immer, das ist der Skarsgård. Nein, das ist nicht der Skarsgård, das ist der Bruder von dem. Da gibt es ja 1000.
Du meinst den Mikkelsen. Das ist wieder
andere. Wie heißt der? Der Thor? Der Chris. Der Chris Hemsworth hat der, glaube ich, insgesamt
5 Brüder, oder? Also, der Star Trek-Mann?
Die alle gleich hast. Nein, das ist ja er.
Nein,
siehst du eben.
Star Trek-Mann ist der...
Liam.
Ist das der
Liam? Was? Der, was bei Star Trek mit spielt, ist der Liam Hemsworth, oder?
Wen spielt er da?
In Pike. Kirk. Nein, nicht in Pike. Nein, Kirk spielt. Nein, das ist der Chris Pine.
Ah ja, das ist ganz wie andere. Der hast den Vornamen gleich.
Aber es spielt entweder der Chris Hemsworth oder der Liam Hemsworth spielen bei Star Trek mit und spielen den Vater von Kirk.
Ach ja, okay, stimmt, genau.
Ja, dann habe ich alles falsch gesagt.
Ja, eben.
Ja, eben.
Gott sei Dank haben wir einen Hundezüchter-Podcast. Gott sei Dank haben wir einen Hundezüchter-Podcast und keinen Popkultur-Podcast.
Ja. Na, der Vater ist der Stellan Skarsgård, der hat vor kurzem in Dune mitgespielt.
Ja. Passt schon.
Okay. Zurückbleiben. In Harkonnen Lord gespielt. Ja. Und der Alexander Skarsgård hat jetzt eben da in Hamlet gespielt, in The Northman, die Hauptrolle. Und das ist der Bruder vom Ace Clown, von Pennywise, aus den Neuverfilmungen. Mhm. Der heißt wie?
Skarsgård,
glaube ich. Eben auch Skarsgård, habe ich jetzt vergessen wie. Und da spielen noch einige andere mit, nämlich die Nicole Kidman. Die spielt seine Mutter, Wikinger-Königin. Und der Ethan Hawke, von dem wir uns im letzten Podcast gefragt haben, was er denn so macht. Mhm. Er spielt unter anderem einen Wikingerkönig in The Northman.
Okay.
Da kennt man übrigens kaum. Von lauter Bart und Frisur und Muscheln. Und die Anya Taylor-Joy spielt mit, bekannt aus Das Damen-Gambit. Der William Defoe, bekannt aus The Lighthouse, das auch schon der Robert Eggers gemacht hat.
Hat vorher schon.
Okay, der Antichrist. Mhm. Oder halt
Spider-Man.
Oder Spider-Man.
Also nicht Spider-Man, sondern
alle Spider-Man verstanden. Mhm.
Und dann spielen wir mit in einer Art, ich will es jetzt fast schon Cameo nennen, die Björk als Seherin.
Okay.
Mhm. Singt sie auch?
Sie ist, ja, man kann es als Singsang bezeichnen, also sie sagt im Weiß. Und was ist der Film? Es geht um einen jungen Prinz, um einen Wikingerprinz, der seines Königreichs beraubt wird, weil sein Vater, der Wikingerkönig, in hinterrücks quasi von seinem eigenen Bruder ermordet wird. Der junge Hamlet kriegt es mit, sieht es, wie sein Vater von seinem Onkel geköpft wird und fängt dann so mantraartig an, während er flieht, so sich vorzubeten: I will avenge you, father, I will rescue you, mother, I will kill you, Uncle. Mhm. Oder er sagt dann den Namen, den haben wir jetzt leider vergessen. Und was man dem Film zugute halten muss, ist, das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Genau wegen sowas geht man ins Kino. Der ist wirklich gut produziert. Die Musik ist der Wahnsinn. Die Aufnahmen sind der Wahnsinn. Die sind alle quasi an echten Locations gefilmt worden, auf Island. Die Schauspieler liefern volle ab. Von William Defoe hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen. Der spielt da so eine Art Seher oder Hofnarren oder beides.
Das ist da jeder Seher, Zweitberufsseher.
Das sind ziemlich viele Schamanen und Seher am Weg.
Spielt da die Band da mit, die Seher?
Die Ausseher.
Was sind die Ausseher? oder die eine Seher, okay.
Aber das, was danach folgt, nachdem der junge Hamlet quasi flieht, ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, sehr unüberraschende vorhersehbare Story-Cost. Also es ist so eine Mischung aus Conan und Vikings. Mhm. Der Film dauert, glaube ich, 2 Stunden 20 Minuten. Es kommt um nicht so lang vor, es ist sehr kurzweilig, aber sagen wir mal so, wenn nicht gerade geschrien wird, dann wird jemand erschlagen. Es ist jetzt nicht schockierend gewalttätig, aber im Prinzip sieht man halt sehr oft riesige, starke Wikinger, wie sie sich gegenseitig die Schädel ein- oder abschlagen. Und wie gesagt, ich will dem Film jetzt nicht Unrecht tun. Das sind starke Bilder, die gut gemacht sind, gut produziert sind. Aber es ist halt, ja, man hat sowas schon gesehen. Oder? Also es ist sehr vorhersehbar alles. Und es ist sehr, man denkt da schon ein bisschen, ja, für was jetzt die ganze Zeit, die da. Es gibt ganz oft Momente im Film, wo sich denkt, ja, das hätte es nicht gebraucht, da hätten wir jetzt lieber die eine oder andere Szene, wie jemand erschlagen wird, weniger gezeigt und dafür einfach die Story ein bisschen weitergebracht und mal 20 Minuten gestrafft. Ja, wie gesagt, also mir hat es jetzt nicht gereut, dass ich im Kino war, aber man muss sich auf das schon einlassen, weil das jetzt, weil es überhaupt nicht weiß, um was es da geht, kann man durchaus vorstellen, dass da Leute reingehen und ein bisschen schockiert sind oder ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was für einfache, gewalttätige Geschichte es ist. Muss man aber auch dazu sagen, sieht man jetzt auch nicht mehr oft im Kino momentan. Sowas. Ja. Und das war es eigentlich schon popkulturmäßig. Für mich jetzt in den letzten zwei Wochen. Ich habe noch andere Sachen, aber die werde ich dann im Hauptthema besprechen.
Nein.
Okay. Wie war es denn bei euch so?
Mal gucken, schon mal.
Ja, ich habe, wir haben ja, das war der letzte Podcast, glaube ich, wo ich über Deathloop geredet habe, ja.
Mhm.
Und da ist mir aufgefallen, oh, ich habe über eine ganz wichtige Sache da gar nicht geredet gehabt. Also es ist zwar, dass sich der Tag wiederholt und dass man da immer mehr rausfindet über die Welt, das ist ein Teil, aber es gibt ja einen Gegenspieler. Du spielst einen Cole und die Gegenspielerin ist die Juliana, die halt auch schon die ganz vielen Durchläufe von dem Tag miterlebt hat. Und da gibt es ganz viel Backstory mit der. Und der Cole, ich glaube, die waren sogar ein paar Mal und die taucht manchmal in die Levels auf und jagt die. Und das ist so wie in Dark Souls, das kann, wenn man es einstellt in die Optionen und zulässt, dann kann das ein anderer Spieler sein. Der kann im Hauptmenü sagen, ah, ich will als Juliana spielen, ich will in die anderen Welten von den anderen Leuten rein. Und die haben die Coles haben drei Leben und die Juliana nur eins. Also die hat ein bisschen ein Handicap, aber hat eine ganz andere Ausrüstung. Und das macht es echt so wie bei Dark Souls. Wenn man invaded wird, dann plötzlich, oh shit. Jetzt shit hit the fan. Und dann spielt sich das komplett anders. Du schaust auf jedem Dach, wo sie irgendwie sein könnte. Und die hat auch so super Kräfte wie du. Also das ist kein normaler Gegner. Und mir ist es da genau gleich gegangen wie in Dark Souls, wenn wer invaded hat oder in Demon's Souls damals. Das ist, da geht der Puls hoch und dann so, shit, jetzt steht was am Spiel. Weil alles, was du in dem Level bisher schon geschafft hast, wenn du stirbst dreimal, geht verloren. Und das einzige Problem ist, dass ja vielleicht das Spiel nicht unbedingt so auf Internetverbindung zu anderen Spielern ausgelegt ist. Das kann jetzt sein, dass der eine Typ vielleicht irgendwo aus Amerika zu dir connected. So fühlt sich es halt an, dass halt dann Lag ist. Und Situationen gibt, wo man denkt, okay, ich habe den jetzt 30 Mal angeschossen, dem passiert nichts. Plötzlich steht er hinter mir und haut mir ein Schwert rein oder irgendwie sticht mich nieder. Und deswegen habe ich es dann ausgeschalten bei mir und habe es dann auf rein. Das kommt, also sie kommt trotzdem vor, die Juliana, aber die ist dann halt dann vom Computer gesteuert. Und das ist auch noch recht cool, weil sie die halt auch jagt, im Gegensatz zu den anderen Gegnern. Das heißt, du musst die verstecken, du hörst sie dann, sie kann sich unsichtbar machen. Also das ist echt ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Und auch wenn es online nicht immer perfekt funktioniert, ist das voll die Bereicherung für das Spiel.
Okay, weil die menschlichen Gegner komplett anders spielen wie die KI, ja, oder?
Deswegen. Die stehen da rum, die reden miteinander und wenn du außerhalb von dem Sichtbereich von denen bist und die versteckst, dann ist halt das typische KI-Verhalten, oh, ich glaube, er ist weg, ja, dann machen wir halt wieder das Alte. Okay. Und das ist bei der Juliana nicht da. Es kann sein, dass sie die verfolgt, kann aber auch sein, dass sie sich irgendwo versteckt am Dach und wartet, bis du dann vorbeikommst.
Und wenn du als Juliana spielst und ausfliegst, dann kannst du beim nächsten wieder einsteigen und da wieder. Okay.
Du schaltest da zwar auch Sachen frei, aber ja, du verlierst jetzt da nichts. Eigentlich bist du das, was ich in manchen Spielen bin, wenn man die Freude erzeugt im Spiel durch das Leid von anderen, dann ist vielleicht der Juliana-Modus genau für dich.
Okay. Grieving.
Stichwort ja. Grieving. Aber zum Beispiel, wenn ich im Battlefield, das ich auch viel gespielt habe, jetzt in letzter Zeit, da sieht man zum Beispiel, okay, der eine ist im Hubschrauber, zu zweit sind sie im Hubschrauber und die rasieren alles weg. Und dann denke ich mir, oh, wenn wir den jetzt da anschießen, der ärgert sich voll und das freut mich.
ja. Habt ihr das mitgekriegt mit dem Monarch-Modus? Mit Godzilla und King Kong in Battle?
Nein, das ist Call of Duty.
Call of Duty? Ich habe es nur, dadurch, dass ich die Spiele nicht spiele, habe ich das nur am Rande gesehen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Kommt da jetzt King Kong und Godzilla, oder?
Ja, auf der Map, glaube ich, kommen die vor. Ich habe noch kein Video gesehen, weil es, glaube ich, noch nicht heraus ist. Okay. Aber das, glaube ich, soll passieren, dass du während dem Spiel so Krypto. Können wir vielleicht beide sogar Godzilla und King Kong und kämpfen? Oder einer nur und glaube ich, der verfolgen die. Das ist halt okay. So wie der Ring kleiner wird, wenn halt das auch so.
Ah, ich habe gedacht, so, das ist dann vielleicht so, dass man dann gegeneinander, oder miteinander gegen die,
weißt du, das könnte auch sein.
Und dann auf einmal
so, das quasi so asynchron.
Ja, Krieg vorbei. Ja. Also jetzt geht es nicht mehr Battle Royale, sondern es geht jetzt alle gegen den, weil bevor der nicht geschafft ist, quasi geht es Battle Royale nicht weiter.
Das kann so. Auch das sein. Ich was cool finden. Zu wenig noch leider drüber.
Ja, wir haben das eine Zeit lang regelmäßig gespielt, der Marco und ich, mit einem Kollegen zusammen, aber jetzt schon länger nicht mehr, gell?
Ja, ja es gibt zwar eine neue Map, die haben wir gar nie gespielt, die könnten wir eigentlich theoretisch schon nochmal testen.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe es gesehen.
Ja, es ist das Battle Royale generell für mich ein bisschen erledigt jetzt.
Nachdem alle umbracht, schon erst auf dem Tisch.
Nein, aber es ist irgendwie schon, wir haben das echt viel gespielt, aber es, wie du sagst, man hat es irgendwie gesehen. Ja.
Also mir war es von Anfang an schon, ich habe ja ein paar Mal mit eigentlich mitgespielt und mit Enk ist es lustig, aber jetzt so allein immer wieder das Gleiche, das war mir einfach zu.
Ja, aber es ist schon das, dass man mit Kumpels zusammen spielt. Ja. Es ist schon das, dass es halt Spaß macht und die Gags, die man währenddessen macht.
Und ja, Motorradl fahren oder Auto fahren. Ja, cool. Soll ich schon was machen?
Oder ja, leider habe ich nicht viel gesehen. Und, beziehungsweise ich habe schon viel gesehen, aber das ist Teil vom Hauptthema. Das hat jetzt im Vorgeblenk gar nichts zu suchen.
Ihr seht,
das
ist unser Hauptthema.
Gar nichts.
Unser Hauptthema hat uns viel in Anspruch genommen in den letzten Wochen. Ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe einerseits The Batman angeschaut. Zu Hause. Nicht im Kino, sondern halt auf über Amazon. Und muss sagen, positiv überrascht, ich war am Anfang einer der vielen Skeptiker über Robert Pattinson, wie glaube ich viele, haben gedacht, dann haben wir gedacht, man war auch skeptisch gegenüber im Heath Ledger als Joker und am Ende des Tages war das die super Performance und gleich ist es bei Batman. Also ich finde die Performance von ihm als Batman und was für mich immer extrem wichtig ist, fast noch ein bisschen wichtiger wie der Batman, ist für mich die Darstellung von Bruce Wayne. Und er spielt dann mega Bruce Wayne für die Phase, in der Bruce Wayne da gerade ist. Weil er ist ja total jung, oder? Also ist ja ein junger Batman. Und er ist halt total...
Leben die Eltern noch? So jung?
Nein, so jung ist er nicht. Okay. Aber er ist halt total am Ende, oder? Er ist wirklich am Ende. Und Andy Serkis spielt in Alfred, was auch irgendwie witzig ist, finde ich. Und es ist viel mehr, also ich will gar nicht zu viel erzählen, er ist viel mehr Detektiv.
Das habe ich schon mal gehört.
Und das finde ich ganz cool eigentlich. Also er ist mehr der Detektiv, der halt auf die Schauplätze halt irgendwie, es geht ja um den Riddler, oder? Und der auf die Schauplätze halt checkt, was mit seiner ganzen Tech, oder? Einfach der Polizei einen Schritt voraus ist.
Das vergessen ja viele Leute, oder? Das World Greatest Detective.
Ja, eben, genau. Von Batman genau. Das ist ja eigentlich der Ursprung. Es ist dann in die Kampfszenen schon brutal und alles. Also das ist ganz klassischer Batman. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er wen umbringt.
Das kann ich mir nicht vorstellen,
oder? Das weiß ich nicht, weil normalerweise bringt Batman niemanden um, bis auf Nolan Batman, der hat schon umgebracht.
Ich glaube auch nicht, oder?
Doch, das war da waren sie alle so happy, dass endlich Batman Menschen tötet.
Na, war das nicht beim
ich glaube, dass das generell abhängig, also es gibt sicher auch Comics schon, wo er das macht, oder?
Wird der andere Batman krassen von
Zack Snyder?
Ja.
Der Bruce Wayne, der Ben Affleck.
Ja, der Ben Affleck, oder?
Hat der das gemacht?
Der Ben Affleck hat Leid umgebracht.
Also Nolan auch, oder?
Also der Batman.
Also beim ersten Nolan kann ich mich noch erinnern, da hat er wirklich Wert drauf gesetzt, dass eben den nur verstümmelt. Also
okay, aber jedenfalls das weiß ich nicht, ob ich ihn umbringe oder nicht, aber ich finde ihn cool. Also er ist sehr düster, er spielt natürlich, glaube ich, zu 100% bei Nacht. Das Art Design finde ich cool, das Batmobile finde ich cool. Die Catwoman ist ja die Zoe Kravitz, wenn man nicht alles täuscht. Die macht das auch richtig cool, das ist ja echt eine coole Catwoman. Also ich finde durchwegs gelungen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, warum sie Colin Farrell als Pinguin gecastet haben, weil der ist ja voll
auf, schaut komplett anders aus.
Komplett. Ja. Und es gibt ja den Schauspieler, den ich extra vorher noch gegoogelt,
der von einfach Chaos City.
Eins zu eins genau ausschaut wie der Will Farrell mit Make-up. Ja. Das ist nämlich der...
Als wenn Schauspielen irgendwas ist. Also
Richard Kind heißt er.
Ja, und den kennt man von Scrubs und Chaos City,
Das ist einfach eins zu eins Will Ferrell im Fatsuit, oder?
Ja, aber einer ist vielleicht der bessere Schauspieler.
Ja. Ja, also, ja,
egal. Wie ist denn der Paul Denner als Riddler? Weil da habe ich gehört, der soll ja ein bisschen gruselig sein
fast. Sehr gruselig, also voll mit der, es ist schon, es geht fast mal so ein bisschen in so einen Horrorfilm-Mood, also ein bisschen sawig angehaucht, wie der Riddler halt die ganzen Leute killt, ist schon immer auf eine sehr, sehr grausame Art und Weise, also mit Rattenkäfig am Kopf und so Geschichten. Und das ist schon sehr unheimlich. Und er spielt dann einen extrem crazy Typen, oder? Also der hat halt die Maske, also hat halt das Ledermaske, du siehst gleich die Augen. Und der spielt super crazy. Es ist echt, also ist cool. Es ist wirklich ein guter Batman-Film. Mhm. Und sie haben ja auch ein Sequel jetzt schon gekündigt.
Ah ja. Ja. Doch, habe ich gelesen. Gestern, vorgestern.
Irgendwann. Genau, ja, also das war sehr cool. Ja. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist... Und
darf ich da kurz noch was zu der Batman sagen? Der Robert Pattinson, ihr habt den Film nicht gesehen, aber ihr habt nur halt die Screenshots aus dem Film gesehen.
Aus dem Internet.
Der ist ja kaum mehr zum Kennen in der Rolle. Ja, also der schaut schon sehr anders aus. Wie
ja, also er schaut unglaublich fertig aus. Also er ist halt
ja, aber jemand mal kennt ihn schon, im Gegensatz zum Colin Farrell.
Also. Ja, aber ich finde, der mauset sich mittlerweile echt zum
ja, weil aber der hat ja schon lange.
Der hat erforscht, das
ja, der war ja bei Lighthouse.
Ja, das habe ich zuletzt gesehen, bei Lighthouse war schon ein Wahnsinn. Aber ich meine, die meisten Leute denken immer nur an Twilight.
Ich habe bei Harry Potter gefunden, genau. Da war halt ein Nebendarsteller, aber für die Rolle perfekt. Twilight habe ich nie gesehen, aber glitzernde Vampire hat mir jetzt halt nie so angesprochen. Vielleicht tut dem total unrecht, ich weiß es nicht, ist vielleicht für das, was es sein soll, auch okay, weiß ich ja nicht, also ist ja nicht das Genre, was mich interessiert. Aber eben aufgrund vom blöden Gerede von anderen so skeptisch, weil ich habe seine schauspielerische Leistung nur in einem Film gesehen, also nur in Harry Potter.
Ja, dann das so Südstaaten-Ding, oder? Mit dem Tom Holland, oder? Und Robert Pattinson, wo er so einen Priester spielt oder so einen Prediger. So blonde, gefärbte Haare, das soll ja auch schon voll gut sein.
Also er macht super, ich finde, er macht es wirklich cool. Also ich ist ein guter neuer Batman, besser wie der Ben Affleck.
Crazy Performance ist auch eben der Lighthouse von ihm. Also das Lighthouse ist wirklich, das ist halt ein schwieriger Film, das ist kein Wohlfühlkino. Ja. Aber der Lighthouse ist wirklich der Wahnsinn. Und vor allem, wie er spielt. Also,
Robert Pattinson, das macht es echt cool, also wirklich geil. Und Batmans Empfehlung, sehr Horrorfilm, also sehr viel Horrorfilm-Vibes und sehr düster, aber richtig cool. Also,
ist der auch wieder so 3 Stunden?
Ja, ist lang. Ist fast 3 Stunden, glaube ich. Oder über 3 Stunden.
Weil ich war mal durchgescrollt durch Netflix und dann habe ich gesehen, man könnte den Zack Snyder, wie heißen sie?
Justice League.
Die Justice League anschauen, dann schaue ich, 4 Stunden, was? Ist es ein Witz?
Und du brauchst aber länger
wie 4 Stunden?
Der ist 4 Stunden.
Der Director's Cut ist, also der Snyder Cut ist 4 Stunden und du brauchst aber einen halben Tag, weil nicht unter einmal durchschauen kannst, weil es so unglaubliche Längen hat, nennen wir es mal so. Genau, das habe ich gemacht und gespielt habe ich auch ein bisschen, aber nur leider. Ich habe Tunic weitergespielt und das wird immer besser. Also das wird wirklich, und ich war nie ein Zelda-Fan, aber vielleicht spiele ich jetzt das alte Zelda doch einmal. Aber Tunic wird wirklich immer besser. Und das geht immer mehr auf. Man kommt immer mehr ein in das, was du gesagt hast, das Probieren. Oder? Mhm. Und jetzt könnte ich mit euch einmal hinknien. Schau, da passiert das. Mhm. Und wirklich cool. Und dann habe ich noch gespielt Nobody Saves the World. Kennst du das?
Du, das ist mein Leben, oder?
Das ist auch im Game Pass.
So ein Zeit im Bild Special.
Das ist, jetzt habe ich ein Bild, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen.
Das ist von Square,
kann das sein? Das ist im Game Pass, oder? Ja, genau.
Ist doch, das ist ein Indie-Game.
Hat mir da Matti empfohlen. Grüße gehen raus, Matti. Hallo. Oder Instastrias, keine Ahnung.
Das ist schwierig zum Aussprechen.
Instagram-Fame. Instagram, Tomato. Instagram-Fame muss ich noch ein bisschen warten. Den kann man da leider noch nicht weitergeben. Aber der hat mir es empfohlen und dann, wo sie bei uns waren, dann haben wir es gleich ausprobiert. Und das ist ziemlich geil, ist auch so ein bisschen roguelike. Du bist quasi, machst halt da in deinem Haus auf, bist so ein kleines Mandel und dann kommst du drauf, halt, dass der große Zauberer verschwunden ist in deinem Ort und wirst dann aber gefangen genommen und musst dann mal als erstes aus dem Gefängnis rauskommen und findest dann den Zauberstab, wirst gefangen genommen. und kommst schon drauf, dass du mit deinem Zauberstab deine Form ändern kannst. Und findest dann außer, dass du deine Form in einer Maus ändern kannst, zum Beispiel. Und durch, dann bist du als Maus unterwegs und gehst durch ein Mauseloch und kommst dann eben in den nächsten Dungeon, ist ein Dungeon-Crawler halt. Und dann fightest du dich als Maus weiter und dann levelst du halt ab und dann siehst du auf einmal, okay, jetzt kann ich mich in einen Ritter verwandeln und in einen Ranger, die alle andere Eigenschaften haben und alle anders sich anders spielen und sich alle anders, also andere Welten, andere Bereiche der Welt öffnen, oder? Also zum Beispiel gehst du nachher, bist du aus dem ersten Dungeon raus, gehst durch einen Ort und stehen da zwei Wachen und sagen, nein, sie warten auf einen Ranger, der vom Bürgermeister einen Brief bringt. Und dann denkst du, ah, Ranger, da war doch was. Und nachher verwandelst du den Ranger und dann kommst du wieder in den Bereich. Und ich glaube, insgesamt gibt es 18 verschiedene Charaktere. Und es macht richtig Spaß. Der Artstyle ist super. Die ist mega gut gezeichnet von Drinkbox Studios. Super animiert. Alles so ein bisschen an, ich weiß nicht, an was mich der Comic-Stil erinnert. Warte mal, bei den Zwischensequenzen Sigmas. Es erinnert mich an. Oh! Geil.
What's happening?
Es erinnert mich an so ein 90er-Jahr. Es erinnert mich an so ein 90er-Jahr Nickelodeon-Serie. Aber okay. Ich weiß nicht. Schau.
Okay, ja, ja. Zu spät.
Vom Artstyle her. Egal. Jedenfalls sehr cool. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist im Game Pass. Unbedingt anspielen, ihr zwei auch, damit wir nächstes Mal mehr drüber reden können. Aber ich habe es nur kurz angespielt, aber es ist richtig, richtig cool. Ich bin ja jetzt ein Fan von so kleinen Spielen. Obwohl ich Horizon oder Homeligen habe, spiele ich sowas.
Ja, ich bin auch Fan von kleinen Spielen wie Fallout.
Ja, das ist nur so klein, wie man sich's macht. Gar nicht.
Es ist echt eine Katastrophe, dass immer Elden Ring gekauft habe.
Okay, endlich erzähl's, was du gemacht hast.
Ja, also ich hab weiter an meiner Sanctuary-Basis gebaut. Ich habe mittlerweile Mods installiert, die zulassen, dass man 300 Stockwerke hochbaut. Und ja, es ist mittlerweile sogar für mich, also es gibt schon Momente, wo ich mir jetzt auch denke, vielleicht gerät es ein bisschen außer Kontrolle, was den Basenbau angeht. Vor allem, weil ich vor kurzem bei den Bauarbeiten abgestürzt bin und mein Charakter dann verstorben ist auf der Stelle und ich vergessen habe zu speichern und die dann mehrere,
so bin ich.
So, mehrere Sachen nur mal abmachen müssen. Und ja, wie gesagt, leider immer noch nicht. Das ist jetzt das Vorgeplänkel-Ende für mich. Leider immer noch nicht Elden Ring gespielt.
Also hast du nicht einmal einig gespielt?
Nein.
Du hast da, aber hast du noch nicht einen?
Nein, ich hab Elden Ring und Dying Light gehabt und hab beides nicht gespielt.
Wow. Ja. Kannst du mir Elden Ring mitgeben? Hast du das auf der Xbox?
Nein, ich hab's leider als
digital. Ah ja, Downloads, hast du schon gesagt. Digital. Ach Gott, endlich. Du kannst Spiele kaufen, damit sie uns geben kannst, wenn du Fallout spielst.
Aber hat einer von Enka Elden Ring gespielt?
Nein. Der Bruder spielt und ich glaube, er ist ziemlich weit schon. Ich sehe immer nur die Achievements bei Steam, wenn die aufploppen, wenn er irgendwelche Bosse schafft. Und ich ab und zu auf Twitch schaue ich mal ein bisschen zu bei Elden Ring. Und es ist, ja, wenn man es Dark Souls kennt, das ist halt Dark Souls in einer Open World. Und das macht ziemlich alles richtig, das Spiel, was ich so höre.
Also ich bleibe jetzt im Radio Nukular Podcast oder im Mancave Podcast, hat der Rockstar, der hat es eben auch so fanatisch gespielt und der hat dann erzählt, dass es einfach so crazy ist, weil du willst aufhören und dann sagst du, jetzt geh noch da rum. Also willst du überhaupt, er sagt jetzt, glaube ich, 200 Stunden und dann sagt jetzt ist es auch genug langsam. Aber nachher ist er da irgendwie zum Dungeon gegangen noch, ist in einen Brunnen gestiegen und da war eine Riesenwelt und da waren nachher noch zwei Bosse und dann ist er wieder zum Brunnen gekommen und das eine war halt so quasi so Sumpf und dann ist er nochmal weiter abgekommen, da war noch alles mit so verwurzelt und war wieder ein komplett riesiger Dungeon, oder? Und er hat gesagt, das ist da glaube ich noch zweimal weiter abgegangen und also das hat einfach kein Ende, also das ist so riesig und es war halt gleich ein Brunnen in arm Gebiet, oder? Es ist unglaublich riesig. Mir wird schon ansehen, aber ich habe keine Zeit zum Spielen. Also, bin froh, wenn ich
200 Stunden, das ist ja nichts. Wie will er denn da eine Bowlingbahn in seiner Basis bauen?
Ja. Ich habe einen guten Instagram-Meme, aber wo Bowlingbahn gesehen, man sollte einen Bowlingclub aufmachen und den Memory Lanes nennen und so im 80er-Design machen. Das war doch geil.
Gibt es überhaupt noch eine Bowlingbahn jetzt bei uns in der Stadt?
Ja, sicher.
Wo denn?
Wo es immer war.
Das Brunswick Bowling gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Ja, es heißt halt anders.
Oder? Nein, ich glaube, da ist gar nichts mehr.
Schon.
Wir werden das recherchieren für die nächste Aufnahme.
Mhm. Genau,
und das ist wichtig. Und mit diesem Foreshadowing beenden wir den...
ist schon soweit.
Halbe Stunde, wow.
Beenden wir den. Was? Das ist, glaube ich, das kürzeste Vorgeblenken aller Zeiten,
oder?
That's
what she said.
Ever.
Gut, dann wird der Archivar jetzt mal Kaffee für alle kochen. Wir machen eine kurze Pause. Für uns sind es mehrere Stunden, für euch nur wenige Sekunden und bis gleich.
Tschüss.
Ja.
Und wir sind zurück im Podcast und zwar mit dem heutigen Hauptthema. Und das wäre, Michi?
Das, was im Titel steht.
Genau. Nämlich einer unserer Lieblingsfranchises, nämlich die allseits beliebten Ghostbusters.
Ghostbusters.
Ah, doch nicht John Wick.
Geil. Ja. Ich freue mich.
Yes.
Und Ghostbusters Popkultur-Podcast-Episode. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir den Podcast machen eigentlich, weil wir uns über Popkultur unterhalten wollen. Und was gibt es Größeres wie die Ghostbusters?
Viel.
Den Marshmallow-Mann.
Nein, weil das ist jetzt gar nicht das größte Franchise, muss ich jetzt mal sagen. Bei uns ist es also in Europa, glaube ich, generell nicht so bekannt gewesen. Wie habt ihr es so miterlebt? Die Zeichentrickserie, okay, die war sehr bekannt, aber die Filme vorher, also für mich war ja die Zeichentrickserie in meiner Erinnerung zerrischt. Und dann sind die Filme wegen der Zeichentrickserie gedreht worden.
Für mich waren die Filme vorher und dann die Zeichentrickserie. Aber ich habe die Zeichentrickserie nie geschaut eigentlich. Ich weiß nur, dass mein Cousin Ghostbusters Spielzeug gehabt hat. Weil ich kann mich erinnern, da hast du bei die Proton Packs hast du so drehen können. Und dann hat sich
vorne die Spaghetti von uns
genau, die Spaghetti vorne so dran. Ghostbusters. Mega großartiges Franchise. Ich bin ein Riesenfan. Weiß aber nicht, ob ich so viel Infos habe zu den Ghostbusters wie unser Archivar, der uns jetzt durch das Programm führen wird mit seiner unglaublichen Weisheit.
Wie habt ihr euch denn vorbereitet auf, vielleicht kann man sagen, was ihr nachgeholt habt oder nochmal angeschaut habt?
Ich habe im Prinzip alle Kinofilme angeschaut, nochmal.
Ich auch?
Ja.
Ich
und,
nicht.
Doku noch.
Die habt das Spiel gespielt, das 2009er.
Ah, ich habe das Gameboy-Spiel gespielt, das 2090er.
Ich habe in meinem Inside Ghostbusters Buch geblättert.
Okay. Aber wir sind ja auch dann einige Sachen aufgefallen bei den alten Filmen, die ich dann nochmal geschaut habe. Aber dann beim jeweiligen Film werde ich das natürlich Knowledge droppen.
Ich hätte vorgeschlagen, wir gehen jetzt mal chronologisch vor und fangen mit Ghostbusters 1 an.
In welchem Jahr ist denn der rausgekommen, NT?
Wer weißt du das zufällig? Im fantastischen Jahr 1984.
Da warst du... Ich war drei. Ja, also da haben wir natürlich nicht im Kino gesehen.
Nein. Ich kann mich aber erinnern, dass auch bei mir das so war, dass ich die Zeichentrickserie vorher gesehen habe. Die hat, glaube ich, 1986 gestartet und ist bis, glaube ich, 91 gelaufen. Und habe die kannt eben aus die, das war so Samstagvormittags-Cartoon, glaube ich. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, dass die auf dem ORF angekommen ist. Also ich habe die nicht nur bei den Großeltern gesehen, die über Sat-Fernsehen, sondern auch The Horn mit ORF 1, 2.
Wann ist der rausgekommen?
Ich glaube 1986 gestartet, bis 1991.
Okay. Ja, wobei die Zeichentrickserie eigentlich für mehr Merchandise verantwortlich war als die Hauptfilme wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also zu der Zeit glaube ich schon, oder? Ich glaube jetzt hatte Ghostbusters gerade einen mega Hype, oder? Merch mit einem neuen Film und davor, ich kann mich erinnern, Lego zum Beispiel hat die Ghostbusters Station und den Ghostbusters Ecto One als Ideas zwischendrin nochmal aufgelegt. Aber ich weiß nicht, die Ghostbusters Figuren, waren die Ghostbusters Spielsachen, über die wir jetzt gerade geredet haben, wo man den
Shooter gehabt
hat, die Spaghetti, war das Film oder?
Nein, als Zeichentrick. Das waren genauso ausgeschickt. Der Egan hat die blonden Haare gehabt, zum Beispiel mit der komischen Frisur, die Tornado-Frisur, zum Loch rein.
Und die Proton Packs waren auch blau, glaube ich. Wie in der Serie waren sie, glaube ich, auch blau, oder?
Sie haben, glaube ich, generell bis... Und die Charaktere waren eigentlich generell nicht mehr gleich wie im Film, oder?
Die haben nur die gleichen Namen gehabt. Mhm. Und der Slimer war so eine Art Haustier.
Genau, der war freundlich.
Der war freundlich und war quasi Teil der Ghostbusters in der Zeichentrickserie. Die schon in Melnitz hat komplett anders ausgeschaut. Die hat so...
Das war schon Punk, oder?
Ja, so punkiges Aussehen gehabt.
Gibt's gar nicht, oder? Ihr Anwalt, na, wie heißt der denn da?
Der Vince Tully.
Ja, also der was Rick Moranis. Rick Moranis
gespielt wird. Ja, gibt es gar nicht den Charakter? Glaube ich nicht, nein. Und was ich mich noch erinnern kann, ist, dass halt Hasbro hat damals die ganzen Spielsachen gemacht. Die haben sich halt nur an der Zeichentrickserie orientiert und haben aber ganz viel selber Spielzeug entworfen. Ich kam hin und ich habe zum Beispiel den Ghost Bopper gehabt. Das war so eine Art früher Nerf Gun. Der hat so gelbe Schaumstofftropfen verschossen.
Ah, okay, aber da hat es doch auch den Ghost Pooper gegeben, oder? Den Klogeist? Den Klogeist?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, da hat es was.
Ne? Und den mit dem Auge.
Ja, genau. Ja. Es hat so einen Wassergeist gegeben, das waren quasi zwei. Den hat man so aufeinander stecken können. Der war so eine Art Wasserpistole, hat er eingebaut gehabt. Dann Bones, glaube ich, hat der geheißen. Bad to the Bone. Das war so ein Skelettgeist, der keine richtigen Füße gehabt hat, sondern so eine Zange, mit denen er die Ghostbusters fangen
hat. Genau, unten. Da im Rip, also im wie heißt das?
Ripcage.
Ja. Gefangen. Da gibt es kein echtes Wort, kein deutsches
Echt. So eine alte Oma hat es gegeben, die quasi so ein Monstergesicht kriegt.
Genau, hat dann. Aber es hat auch die Ghostbusters gegeben, die so gemessen, also sich fürchten und dann so lange in den Mund kriegen und so.
Ja, ist ja geil.
Stimmt, genau, ja, stimmt.
Was ja cool ist, weil ja im Ghostbusters Soundtrack I'm Afraid of No Ghost und dann aber doch voll afraid, sodass es sogar eigene Actionfiguren gibt, die sich fürchten.
Ich weiß noch, beim Igen, den hat nämlich ein Kollege gehabt, da sind nur die Krawatten so hochgegangen, so und der Mund so.
Stimmt, genau, und das kann ich mich noch erinnern, dass es da die gegeben hat, die so erschrecken. Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, die Spielsachen eingestiegen. Ich
ja, sagen, weil habt ihr später noch welche gehabt, Spielsachen? Also zur Zeit der Zeichentrickserie habe ich welche gehabt und dann habe ich mir eigentlich nie mehr irgendwie Ghostbusters Zeug
jetzt zugelegt. Jetzt habe ich Spielsachen.
Ja, aber du spielst nicht mit denen, oder?
Ja. Nein, wir haben jetzt die Black Series, nicht Black Series, hast du was damals, die Plasma Series, habe ich mir alle vier Ghostbusters geholt, plus in Goza und die Dana.
Ah ja, genau, die Actionfiguren.
Die Actionfiguren, wenn die auspacken würdest. Und
er hat jede sofort dropped.
Hat jede einen Teil von einem Terror Dog. Also dann kannst du noch einen Terror Dog zusammenbauen.
Ah, cool. Ja. Ja. Aber die Story mit der Dana, wo hat denn das so angefangen?
Endlich, reden wir als erstes über den ersten Film, oder?
Reden wir als erstes über den ersten Film. Genau. Ghostbusters 1984 vom Dan Aykroyd und vom Raimi zusammen die Idee und das Buch. Und die Regie geführt hat dann der Ivan Reitman. He was the Reitman indeed. Und ich bin auf den Film gekommen, weil ich eben die Zeichentrickserie gekannt habe und kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe. Nämlich von besagtem Großcousin auf Videokassette aufgenommen kriegt. Und dann ich selber noch nie gesehen. Und die Family hat dann gesagt so, ja, wenn dir das so gefällt, dann machen wir einen Filmabend zusammen, dann schauen wir den alle. Und dann haben wir den Film eingelegt und ich glaube, die restliche, also ich habe ja von der Zeichentrickserie her mir gedacht, dass das irgendwie komödiantische Elemente hat oder dass das eigentlich eher lustig ist als wie gruselig oder angsteinflößend, was der Film ja auch ist. Er ist ja eher lustig und kann mich dann erinnern, dass meine restliche Familie ziemlich enttäuscht war, weil sie gemeint haben, sie sehen jetzt da so einen Superheldenfilm. Oder sie haben halt irgendwie gemeint, dass die Ghostbusters so ernsthafte Helden sind, die halt wirklich ganz ernst und ganz
sich heldenhaft
verhalten. Heldenhaft, die Geister, ja.
Liebenswert sein und so.
Vielleicht. Ja, und da habe ich halt noch in Erinnerung, wie meine Familie so ein bisschen enttäuscht war, dass man da jetzt so für sie war das, glaube ich, so eine Art Blödelfilm. Ich bin natürlich total steil gegangen, ich habe das ja gar nicht mehr geklappt, was ich da gesehen habe. Allein schon die Einstiegsszene in der Bibliothek, da kann man jetzt gleich anfangen, oder?
Mhm. Ja.
Meiner Meinung nach einer von den coolsten Practical Effects im ganzen Film.
Die Karten und so alles, was raus. Also die Karteikarten und sowas rausdonnen und die Bücher.
Die Karteikarten, ja, und dann halt auch die Bibliothekarin.
Und die Karteikarten haben sie ja wirklich von hinten ausgeschoben. Also das war ja, das ist
ja wirklich. Ja, und dann haben sie es wahrscheinlich mit irgendeiner Feder oder so.
Mit Druckluft.
Ja, mit Druckluft.
Ah, mit Druckluft.
Ja, genau. Ah.
Ja, ist wie soll man sagen, die leitet den Film halt gleich richtig ein, oder? Also du siehst gleich, um was es geht und wie gut der Geist, also die Bibliothekarin auch für die Zeit gemacht war, finde ich. Oder? Also das ist wirklich ein guter Geist.
Ja, man muss sich einmal, das war 1984, das ist jetzt 38 Jahre her Und damals hat es ja im Prinzip keine Computer in dem Sinn gegeben für die Bildbearbeitung, sondern man hat halt alles mit optischen Printer machen müssen. Und wenn man sich da jetzt am Making-of anschaut, wie sie das damals gemacht haben, der Aufwand, der da betrieben worden ist, für die ein paar Sekunden, in dem der Geist sich von der alten Frau in das Monster verwandelt, das war wirklich...
Und was auch wieder beeindruckend ist, ich habe ja in meinem Buch ist immer gestanden, dass da wieder wer von Ex-Industrial Light and Magic dabei war. Oder? Also, es ist so schräg, was das alles möglich gemacht hat, oder? Das ganze Star Wars-Thema, dass da in jedem Film fast aus der Zeit ist irgendwo einer, der davor bei Industrial Light and Magic war. Und das ist irgendwie so ein Qualitätssiegel. Oder? Weil der Film ist einfach durchgehend, der ist ja, weil man sagt immer, schlecht gealtert. Oder? Aber ich finde, also jetzt nicht bei dem Film, aber man sagt immer, der Film ist schlecht gealtert. Mhm. Herr der Ringe zum Beispiel, irgendwie kann man sich jetzt nicht mehr anschauen, finde ich. Also schwierig.
Oh nein, Herr der Ringe ist, kann man sich, ich finde, der Hobbit kann man sich jetzt eher schwierig anschauen, obwohl der neuer ist.
Den habe ich jetzt gesehen, einmal, der war im Fernsehen, der zweite.
Also ich finde bei Herr der Ringe...
Da habe natürlich sofort bei der Spinnenszene eingeschaltet.
Wenn bei Herr der Ringe genau hinschaust, dann fallen da schon viele Sachen auf, wo du denkst, boah, das ist eigentlich, ja, dass mir das nicht früher aufgefallen ist.
Aber ich finde bei
Herr der Ringe... Die Mammutszene mit dem Legolas. Und das habe ich bei Ghostbusters überhaupt nicht. Also bei Ghostbusters, den schaue ich an und denke mal, da ist alles richtig gut gemacht, bis zum Schluss.
Die praktischen Effekte bei Ghostbusters sind wirklich gut gealtert.
Aber es sind ja gar nicht so viele. Also teilweise sind Szenen halt, da sind sie im Büro oder so, dann kommt der neue Typ vorbei und so. Und dann kann man aber die Szene, denkt man sich, okay, jetzt haben sie volle viel ausgegeben für was an Minuten gezeigt wird oder weniger. Da gibt es ja zum Beispiel später eine Szene, wo so ein Taxifahrer-Zombie vorkommt. Mhm. Und dann dreht sich irgendwie Leute zum Gast um. Und dann habe ich gesehen, boah, das ist voll detailliert gemacht. Mhm. Und dann sieht man ein paar Sekunden und dann nichts mehr. Mhm. Entweder haben sie dann von einem anderen Film noch übrig gehabt und haben sie einfach verwendet, oder?
Nein, da gibt es eine coole Story zu dem Taxifahrer-Zombie.
Oh, really?
jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Der war damals ganz jung. Das war im Prinzip sein...
Robert De Niro.
Der war für Practical... Schwarzenegger war damals für Practical Effects verantwortlich. Das war ein ganz junger Typ, der war, glaube ich, 18 oder 19 damals. Und der hat sich mit dem Taxifahrer beworben. Da haben sie zu ihm gesagt, hey... Er wollte quasi mitarbeiten, haben sie gesagt, ja, wir brauchen einen Zombie, der sich halt mit Animatronics so bewegen kann. Dann hat er dann daheim bei sich in der Garage gebaut, voll aufwendig. Dann haben sie gedreht mit ihm, hat voll gut ausgeschaut. Und dann haben sie anscheinend wortwörtlich zu ihm gesagt, ja, er hat den Job, welcome to 1 year of hell. Because jetzt wird halt quasi ein Jahr lang gedreht und das wird ganz schön anstrengend.
Ja,
cool. Und der Typ hat den eben selber gebaut und dann haben sie ihn gefilmt. Eine von den ersten Szenen, die man für Ghostbusters 1 gedreht hat, ist so eine Aufnahme für einen Werbespot für die Nachrichten, wo man im Hintergrund so einen bartigen Typen sieht. Und da ist ein Nachrichtensprecher ist halt in New York City und sagt halt, dass Ghostbusters das neue Ding sind und dass sie jetzt das Übernatürliche in New York bekämpfen. Und im Hintergrund sieht man so einen bärtigen Typen, der sich so über den Mund streicht und so in die Kamera schaut.
Ah ja, kann man reden sogar. Ja.
Das ist die erste Szene, die sie gefilmt haben. Ja, okay.
Kennst du deinen bärtigen Typen? Bist du das?
Nein. Das ist ein Großcousin.
Okay. Damit die Videokassetten nicht. Nein, das andere.
Eigentlich, was ich jetzt auch gelesen habe, eben, eigentlich war ja Ghostbusters 1, also der Aykroyd, der ja wirklich sich, also sein, was voll interessant ist, seine Familie ist wirklich dem Okkulten voll zugetan. Mhm. Sein Opa, glaube ich, Opa oder Oma, war Medium und die haben immer wieder Seancen gehabt und seine Familie ist da voll drinnen, oder? Also die sind wirklich so, dass die voll an das glauben.
Hat er nicht beurteilt oder so? So Medien?
Ja, er war jedenfalls, hat er gesagt, dass in seinem Elternhaus immer wieder Seancen waren.
Ja.
Und er dem schon zugetan war und dann hat er Ghostbusters geschrieben, eigentlich als so interdimensionale Geisterjäger. Also die, was quasi durch die Dimensionen reisen und da Geister jagen. Ursprünglich für ihn in John Belushi und Eddie Murphy.
Ja.
Aber sie wissen gar nicht, ob der Eddie Murphy jemals das Skript gesehen hat oder ob sie Leute darüber geredet haben. Und der John Belushi ist ja dann eben, während der Aykroyd das geschrieben hat, gestorben.
Mhm.
Und dann haben sie mit Bill Murray nachbesetzt, den der Ian Reitman schon von zwei anderen Filmen gekannt hat, dem ist gerade nicht einfallen. Und es ist lustig, dass der Ian Reitman dann quasi mit dem Aykroyd das umgeschrieben hat und gesagt, hey, machen wir doch so ein Startup, sagt man jetzt, so eine Business-Geschichte in New York draus.
Und ja, ich glaube, ursprünglich hat es ja der Dan Aykroyd auch als so leichte Science-Fiction angelegt gehabt.
Genau.
Ja. Und so leichte Science-Fiction und die Ghostbusters hätten so eine Art Kammerjäger-Team sein sollen, genau, die für eine größere Firma arbeiten, wo die ganz viele Ghostbusters angestellt
haben. Genau, die halt durch die Dimensionen reisen und da irgendwelche Geister jagen. Und ja, eben, und das, glaub ich, ich glaube, es ist die bessere Entscheidung gewesen, weil halt einfach das New York-Thema halt mega ist, oder? Das ist New York im Film, in Ghostbusters, das ist, glaube ich, so ein typisches 80er-Jahr-New York, was halt einfach richtig geil ist. Aber weiter zur Story. Also Sie sind drei Wissenschaftler.
Sind, glaube ich, Doktoren der Physik, nein, Doktoren der Psychologie und Parapsychologie. Mhm. Also zumindest der Wankman vom Egan Spengler, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, der ist auch Doktor der Psychologie und Parapsychologie, was ja später noch zum Thema wird, weil wer hat die Proton Packs gebaut?
Aber sie haben ja schon auf der Uni, oder? Die ganzen Geräte oder ähnliche Geräte.
Ja, die werden ja, der Dekan nimmt ihnen das
ja
dann alles
ab. Ja, aber sie haben sie schon vorher gebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht der Ray und der Egan schon irgendwas anderes, Physik haben, studiert haben.
Ja, man sieht das einfach gar nicht, gell, wo die Ausrichtung herkommt. Diese Formel einfach da.
Aber es ist schon der Egan, ist schon der Schrauber fast, im Team, oder? Also der Bastler. Aber ich weiß nicht, ob der irgendeine Ausbildung hat oder ob der das einfach Physiker ist oder was.
Ich glaube, zusammen Ray und Egan, oder? Bauen das immer.
Also ist nicht dabei, glaube ich. Es wird niemals irgendwie angesprochen im Film, weder im ersten, noch im
zweiten. Aber wenn sie auch irgendwie so Experimente machen, das ist immer
der genau, Ray stimmt. Und der Egan. Oder? Ja, genau, das ist immer der Ray und der Egan. Im zweiten merkt man das dann mit dem Schleim und so. Ja, und sie, man sieht sie, wie sie auf der Universität arbeiten. Man sieht den Peter Wankman, wie er gerade einen Flirt-Studie macht. ja, und dann gehen sie alle zusammen in die Bibliothek, weil sie da gerufen werden, dass man da was Übernatürliches entdeckt hat und gehen dann in den Keller der Bibliothek und finden da einen echten Geist. Der Egan hat schon ein BKE-Meter, wo er das messen kann. Das ist das ikonische Walkie-Talkie mit den zwei Fühlern, die da auf die Seiten aufgehen. Der Peter Wankman, das ist eine ziemlich geile Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo sie den Geist sehen und dann gehen sie zurück ums Eck und sagen, hey, was sollen wir jetzt machen? Und
dann fängt er einen Plan.
Dann fängt der Egan an rechnen und dann haut ihm der Peter mit der Faust auf den Taschenrechner, lass das! So quasi.
Ja, aber das der Ray sagt ja dann, er hat einen Plan.
Ja, genau.
Ja. Und der Plan ist einfach, hey, oder?
Schnappt sie
euch. Oder schnappt sie euch, sagt er, ja.
Ich finde, ihr habt von, man, ich habe mir auf Deutsch gesehen, ich habe es wahrscheinlich auch auf Deutsch gesehen,
ja, oder? Jetzt beim Rewatch habe ich es auf Englisch geschaut.
Okay.
Und da ist mir was aufgefallen, besonders beim zweiten Teil, da rede ich dann später.
Okay, weil ich finde, das ist einfach so gut synchronisiert, da sind so viele One-Liner drin und so viel unglaublich gute Zitate. Also eben das, da gleich am Anfang und dann später im Film das, die Geschichte mit dem Bürgermeister, also mit Berater vom Bürgermeister, oder?
Ja.
Können Sie das bestätigen? Das ist einfach
dieser Mann hat keinen Schwanz.
Ja, das ist so geil. Und das ist wirklich so richtig liebevoll übersetzt. Oder? Ich finde, das machen haben sie unglaublich gut gemacht. Mhm. Verliert gar nichts vom Humor. Also ich habe es noch nie auf Englisch gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel
Ich habe es nicht lustiger gefunden auf Englisch.
Ist, Humor verliert.
Weil es einfach aufgewachsen bist
mit dem Deutschen.
Es ist eine Stiege. Wohin führt sie? Nach oben.
Das ist so gut. Das ist ja auch schon in einer von den ersten Szenen, wo sie eben in die Bibliothek kommen, da sitzt der Egan da, das wird in der Dokumentation auch angesprochen, da sitzt der Egan auf dem Boden und horcht mit dem Stethoskop den Tisch ab. Mhm. Und das ist so eine random Sache zu tun irgendwie. Ich frage mich ernsthaft, wie das zustande gekommen ist. Ja. Und dann ist nur eine Szene im Keller, wo das Buch umfällt, da muss ich immer lachen, wenn ich das sehe, da fällt so ein Bücherregal hinter ihnen um. Also sie gehen durch die Gänge und dann fällt so quietschend so ein riesen Bücherregal hinter ihnen auf den Boden. Und dann schauen sie sich an und dann fragt der Peter sie, ist dir das schon mal passiert? Mhm. Dir? Mhm. Mhm. Und dann nickt das so und dann gehen sie einfach weiter. Das ist alles. Und das ist so Comedy-Gold.
Ja, das ist echt richtig gut. Und es sind ja, glaube ich, relativ viele Gags einfach dann während dem Dreh entstanden. Die sind ja gar nicht geschrieben worden. Das merke ich, finde ich, die haben eine gute Chemie, oder? Die drei.
Ja. Der Rainis und der Aykroyd.
Ja.
Waren ja sowieso, also das. Die haben das ja eh sich zusammen ausgedacht und der Bill Murray hat das so gut dazu gepasst.
Ja.
Und auch der Hudson, also das ist ein Wahnsinn, was das für ein cooles Team war. Also
genau, dann ist ja später, dann haben sie ja die ersten Aufträge quasi und der erste Auftrag ist dann im, oder sind wir schon so weit?
Ja.
Ich weiß gar nicht, werden nicht zwei andere Charaktere dann vorher noch eingeführt? Oder nein, passiert das nach dem?
Nein, den ersten Auftrag haben sie im Sedgwick Hotel, oder? Wo dann der Slimer
als Auftrag. Du meinst die Janine?
Die holen sie erst danach, oder? Wir haben einen, ist das nicht erst danach?
Ich glaube, die Janine gibt es schon.
Ah ja, genau.
Aber in, Rick Moranis und die Dana waren noch nicht zu sehen. Ja, okay.
Weil doch, wohl, die kamen schon vor. Eben, ich glaube, dass die Dana Barrett in Gozer, in Sul, oder? Ja, in ihrem Kühlschrank sieht. Die Dana Barrett wird quasi als Cello-Spielerin vorgestellt.
Wer spielt denn Dana Barrett?
Die Sigourney Weaver.
Bekannt als Alien. Da war schon ein Star eigentlich.
Ja.
Weil sie bei Alien mitgespielt hat. Und spielt die sehr verführerische später dann noch. Dana Barrett.
Ja. Ich glaube, die erste Szene ist, wo sie, glaube ich, einfach in ihr Hotel, ist nicht Hotel, in ihr Apartment kommt und wird am Gang angesprochen vom Rick Moranis. Ich weiß gar nicht, wie sein Charakter heißt. Ich hab's schon wieder vergessen.
Tully.
Vincent Tully.
Ja,
Vincent
Tully. Der halt sich so als ich weiß nicht, wie man beschreiben soll. Er redet viel und gern, glaube ich. So. Er
ist Buchhalter.
Dorky Buchhalter.
Genau. Und ich glaube, ursprünglich war das halt so, das ist der Depp-Film. So.
Ja, warst du bei den Spielen erzählen eigentlich?
Du?
Na, der von Cool Runnings, wie heißt der?
Ah, der Chevy Chase. Der Dicke. Nicht der Dicke.
Damn, wie heißt der?
Schon der Dicke, John Candy.
Der John Candy hätte den spielen sollen.
Ah, doch. Okay.
Ja. Und es gibt, glaube ich, sogar Zeichnungen. Es gibt sogar, wie nennt man das beim Film?
Mann. Storyboards?
Ja, Storyboards. Heute ist aber ganz schlimm. Okay. Es gibt sogar Storyboards, wo der, wo quasi er drin, also wo man ihn sieht.
Mhm. Aber jetzt, auf was ich eigentlich raus wollte, ist, man sieht halt den, der redet so viel. Und der soll halt so signalisieren, mit dem mag ich nichts zu tun haben. So, wenn ich den in echt treffen würde. Und heutzutage, wenn ich drüber nachdenke, was der Peter Venkman für creepy Scheiße macht, dann denke ich mir, ja, ich wäre lieber mit dem Moranis. Das ist jetzt ein coolerer Typ. So. Das hat sich irgendwie gewandelt,
finde ich. Stimmt, ja, der Peter Venkman ist natürlich ein totaler Womanizer, oder? Und eigentlich, der ist einfach leer, der ist leer Player, oder?
Ja, ich finde, wenn du mich fragst, wer ist der normalste von die Ghostbusters, dann der Winston Sedmore. Ja. Das ist einfach, der ist grounded und das sagt dir für die richtige Bezahlung, glaube ich, an alles, was du mir sagst. Ja. Und der Ray ist auch so good-hearted irgendwie. Der Egan ist schon sehr Asperger, der ist schon sehr science-cold irgendwie.
Ja.
Und
ja, das sind halt die, also wenn man sich die Charaktere sind, der Winston ist so der arbeitet halt, ist halt sein Job. Der Egan ist der Wissenschaftler, der halt alles super mathematisch und super wissenschaftlich sieht. Der Ray ist der volle, der taugt alles, der findet alles geil. Der ist immer voll motiviert und der ist voll begeistert von allem, was daherkommt.
Mit dem kann ich mich extrem
Und der Peter Venkman ist so ein bisschen dem ist eigentlich alles wurscht, der ist halt lässig. Und soll der macht es halt wegen die Mädels. Weil damit er halt irgendwann aufreißen kann.
Ja, aber stimmt, aber er ist schon ein bisschen
creepy. Ja, aber allein die erste Studie, wo es halt die Karten gibt, da denke ich mir, okay, und jetzt, das ist eine Studentin halt.
Eben, vor allem, das ist ja, er ist ja der Professor und sie ist die Studentin und er will quasi die Studentin da irgendwie verführen. Oder? Das ging jetzt nicht mehr.
Ja, gut, aber das ist sehr unschuldig gefilmt, finde ich. Das wird heutzutage auch noch gehen.
Wo ich gesehen habe, habe ich gedacht, das ist schon. Er wird ja, glaube ich, dann sogar unterbrochen. Er wollte mit ihr wirklich da flirten und dann, hey, wir haben einen Geist. So.
Jetzt kann ich eh sagen, was ich im Vorgeblänkel noch ausgespart habe. Ich habe mir eben die Doku angeschaut, Cleaning Up the Town. Eine sehr, sehr gute Ghostbusters-Doku. Von 2016, glaube ich, ist die. Und ich bin da draufgekommen über den Instagram-Account von der Annie Potts, die Janine spielt. Mhm. Und da kommt die Schauspielerin zu Wort, die Studentin spielt. Und die hat gesagt, sie ist damals an Set gekommen Und dann hat sie gefragt, ja, wo wird sie denn frisiert und geschminkt und wo kriegt sie denn das Kostüm? Dann hat sie anscheinend die Ausstatterin, schaut sie an und sagt, nein, das passt so, du kannst so reingehen. Und die hat halt ihre eigenen Klamotten und die Frisur, so wie sie hat. Und im Interview erzählt sie halt dann, wie cool das war, zu drehen mit denen. Und dann sagt sie ganz am Schluss, sie wünscht sich, sie hätte sich an dem Tag besser frisiert. Weil sie so vor die Kamera gesetzt worden ist, wie sie halt an Set gekommen ist. Und cool. Das, glaube ich, ist etwas, was es heutzutage überhaupt gar nicht mehr gibt.
Nein, ich
kann mir echt nicht vorstellen, dass heutzutage noch irgendeine Komparse so vor die Kamera kommt wie ein Set.
Nein, ich glaube, das ist der Perfektionismus jetzt aber viel viel höher noch, oder? Ich glaube, das hat sich viel geändert. Wie gesagt, die Szene würde es jetzt auch nicht mehr geben, glaube ich, in dieser Art, wie sie damals war. Also das ist
ja, und auch wie irgendwie die Dana immer so.
Immer antwortet.
So
von der Seite. Aber er bratet sie die ganze Zeit, in der Wohnung bratet er sie die ganze Zeit.
Ja, wo sie vorbeikommt, dann schon ins Hauptquartier. So geht's ja los eigentlich. So
Der Peter ist im zweiten Teil viel sympathischer. Man merkt im zweiten Teil, dass er was gelernt hat. Also da können wir mit anderen drauf, oder?
Ja. Genau, jetzt, wo waren wir jetzt?
Wir waren
das erste Sedgwick.
Wir waren auf dem Weg zum Sedgwick Hotel, genau. Das Sedgwick Hotel hat dann eine ziemlich coole Szene, finde ich. Sie stehen vor einem Lift und da steht so ein älterer Herr vom Lift, den man kennt als in Boss vom Chevy Chase bei Eine schöne Bescherung.
Mhm.
Das ist der Schauspieler, der seinen Boss spielt da. Der steht vor dem Lift und mit der Zigarre im Mundwinkel und schaut sie drei, da sind sie noch zu dritt. Der Winston Sedmore ist noch nicht dabei. Und dann fragt er sie, was sollt ihr denn darstellen? Kosmonauten oder sowas? Und ich finde es das lustig, dass er auf Deutsch Kosmonauten sagt. Weil das ja eigentlich 1984 ist das russische Wort für Astronaut.
Im Englischen sagt er auch Kosmonaut.
Kosmonaut, ja, eben. Mhm. Das ist ja der Unterschied zwischen einem Kosmonauten und einem Astronauten, ist ja, dass Astronaut war quasi das englische Wort und Kosmonaut ist das russische. Finde ich lustig, dass er damals 1984 das russische Wort verwendet.
Ja, ich finde es auch lustig, dass er es im Englischen auch verwendet.
Ja, eben. Ich habe es auf Englisch gesehen und gedacht, soll das irgendwie so eine Anspielung sein, dass er Kommunist ist oder irgend sowas, aber...
Oder dass sie Kommunisten sein.
Nein, ich frage das einfach so. Und dann sagen sie, nein, wir sind Kammerjäger. Und dann sagt er, das muss ja eine untere Kakerlake sein. Und dann sagt er wieder, Ray würde ihn den Kopf abbeißen.
Ja, immer solche Sachen. Ja. Das ist so gut. Das ist so gut.
Und dann fahren sie mit dem Lift und dann sagt er, und dann fragen sie noch, wer mit rein will. Und dann sagt er, ich nehme den nächsten, wenn es recht ist. Gerade auf seiner Zigarre immer. Und dann ist eben die super coole Szene, mit dem, wo man zum ersten Mal das Geräusch hört, das wir schon einmal nachgemacht haben, alle drei.
Das glaube ich nicht, dass wir das gemacht haben.
Man hört eben zum ersten Mal, weil der Egan sagt, switch me on oder schalt mich ein, schalten Sie die Proton Packs ein.
Was ich aber nicht ganz verstehe, wo ist der Schalter? Ich gedacht, das haben sie auch am Griff. Später in dem Film und auch im zweiten Teil hört man das Geräusch, wenn sie denn das in der Hand haben und sich selber answitchen können.
Ja, also beim Hasbro Spangler Proton Pack ist er hinten
oder ist das nur
an der linken Schulter oben.
Weil sie tun es schon verbessern, glaube ich, das Ding. Ja.
Also er ist jetzt, Hasbro hat ja so, ich glaube, das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, Spangler Proton Pack, oder? Glaube ich, das geheißen.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Kickstarter war, ich weiß, dass es es war, glaube ich, gerade direkt der Kickstarter, es war, glaube ich, von Hasbro auf ihrer Collectible-Seite so du hast schon vorab es backen können, aber es war jetzt nicht der klassische Kickstarter, also nicht von irgendeinem Fan oder so gestartet, sondern schon von Hasbro selber.
Ja, und da haben sie gesagt, ich habe da mit dem, von den Mythbusters, wie heißt der? Ich weiß wirklich gar nichts.
Adam Savage.
Kann sein, ja.
Der ist was Cosplay macht, viele und so.
Ja, der hat ein Interview mit Verantwortlichen von Hasbro gehabt und da haben sie eben gesagt, dass sie die Original-Props gekriegt haben und die halt eingescannt haben und so. Und da ist der Schalter hinten.
Mhm. Hat das auch irgendwer bestellt von uns? Nein.
Was?
Das Proton-Pack?
Warum?
Mit die Typen dafür waren. Speikhofer Matthias hat ja selber Props auch. Und ich glaube, der hat da mal eins gebaut, beziehungsweise hat er sich überlegt, ob er sich es nicht holt. Den kann man mal fragen.
Ich glaube, du kannst die Teile mittlerweile ganz gut Teil für Teil 3D ausdrucken und dann zusammenbauen, oder? Ich glaube, da gibt es sicher Dateien dafür. Das Proton Pack von Hasbro glänzt, glaube ich, mit wahnsinnig vielen Sachen, die man drin entdecken und machen kann. Das kannst du wirklich zerlegen und
ja, es ist halt extrem detailliert.
Wirklich so mechanische Bauteile drin sind, die man aufschrauben kann und das innen drinnen noch was verbaut und so.
Aber das ist bei Ghostbusters, finde ich, auch so unglaublich. Oder das ist so ein Film, der so die Popkulturwelt so geprägt hat. Das ist eine der ikonischsten Waffen, wenn man es Waffe nennen will, der Filmgeschichte. Oder? Also die Peitsche von Indiana Jones, der Blaster von Han Solo, Lichtschwerter und die Proton Packs von den Ghostbusters. Das sind so, das erkennst du überall auf der Welt, wo das ist das Ding, oder?
Das ist, weil es halt in unserem Alter war das, wo wir mit Waffen gespielt haben, war das halt prägnant, aber wenn einer sagt, das ist der Zauberstab von Harry Potter, ja okay, das ist wahrscheinlich genauso.
Ja, es ist
prägnant.
Beim Proton Pack ist es
aber halt... Ich meine jetzt Die Waffe von Alien oder von Predator. Predator ist nicht so, das, die hat sich nicht so eingebrannt wie das Proton Pack. Ich
würde jetzt gar nicht so sagen.
Ja, mir kommt halt vor, beim Proton Pack ist es so, da ist so viel unbeantwortet, da kann man so viel sich einidenken. Erstens, wie wir schon gesagt haben, man sieht nicht, wo es herkommt und wer es baut. Dann weiß man halt die Funktion nicht wirklich. Im Prinzip ist es ja so eine Art Lasso. Mhm. Das sind Geister irgendwie nicht.
Ja, sie reden ja irgendwie noch so, sie können irgendwie die Entfernung irgendwie regeln.
Es gibt ganz viele Sachen, die man nicht wirklich weiß. Man darf die Strille nicht kreuzen. Und was dann beim Proton Pack halt auch so cool ist, ist irgendwie die chaotische Art und Weise, wie es schießt. Weil das schießt ja keinen wirklichen Laserstrahl raus oder so, sondern so einen unkontrollierbar zuckenden Strahl, der sich windet, der sich doch in alle Richtungen windet und schlängelt.
Man merkt richtig, dass das total schwer zu kontrollieren ist. Mhm. Oder? Ja. Das ist jetzt nichts.
Man merkt, glaube ich, so, wenn sie das erste Mal das anziehen, wie schwer die auch sein müssen.
Das sagen sie ja immer wieder, gell?
Und wenn man so drüber nachdenkt, es gibt ja, glaube ich, keine einzige Szene, wo irgendwer einen Stuntman braucht hätte, weil da wird ja nicht wirklich Action, eine Action-Szene gemacht. Das sind alle sie selber, sie gehen da hin und wenn mal wer, ich glaube, da springt nicht mal wer aus dem Weg, oder?
Nein, es ist also nichts, es ist keine große Action, also jetzt Stuntman würdig.
Ja, die Putzfrau ist vielleicht dann gebraucht im Sedgwick Hotel, weil nachdem sie eben sich im Lift die Proton Packs anschmeißen, steigen sie aus dem Lift aus und bis auf den Peter Venkman, also der Ray und der Egan sind schon, da liegen die Nerven schon blank, weil sie quasi sich schon so fürchten, so viel zu I'm Afraid of No Ghost. Und dann kommt die Maid, also quasi das Zimmermädchen, kommt ums Eck mit ihrem Wagen und sie schießen sofort in ihre Richtung und schießen sie fast über den Haufen. Und bei den Dreharbeiten hat sich die Schauspielerin, die das Zimmermädchen spielt, vor die Büros so erschrocken. Und sie sagt dann im Film, glaube ich, what the hell, sagt sie, glaube ich.
Nicht so, ja.
Und das sagt sie, das ist Real-Life-Reaktion, weil sie sich so vor die Büros erschrocken hat, die gezündet worden sind, weil die Proton-Bags die Wand aufbrennen.
Ja. Ist da auch die Szene, wo der Dan Aykroyd die Zigaretten raucht?
Ja,
oder?
Ja.
Wo sie sich aufteilen, oder? Ja, sie teilen sich auf.
Genau, damit sie mehr Schaden anrichten können.
Sie teilen sich auf und dann sieht der Ray als Erster, glaube ich, in Slimer. Mhm. Und die Szene ist einfach großartig. Er raucht Zigaretten, es wird viel geraucht in dem Film. Also das ist ein klassischer 80er-Film, da wird sehr viel geraucht. Und da siehst du ihn einfach so im Close-Up, wie ihm so der Mund aufgeht und die Zigarette dann aber nicht rausfällt, sondern einfach an seiner Lippe hängen bleibt.
Unterlippe, ja, super.
An der Unterlippe, und das war sicher nicht geplant. Und das ist so ein...
Das habe ich einmal gedacht, aber es gibt Storyboards, wo das mit der Zigarette drauf ist.
Ja? Ist das echt geplant?
Okay. Ja. Also ich könnte mir jetzt täuschen und ich könnte es vielleicht in der Doku falsch verstanden haben, aber eben in der Cleaning Up the Town sieht man immer wieder Zeichnungen und mir war oft nicht ganz klar, ob das Original Storyboards, also das mit dem John Candy, das stimmt, das haben sie wirklich so kommuniziert im Film, dass der gedacht war für die Szene, aber man sieht eben eine Zeichnung vom Ray, wie ihm die Zigarette unten an der Unterlippe hängt, wobei mir jetzt nicht ganz klar war, ob sie das für die Doku gezeichnet haben oder ob das ein echtes Storyboard
ist. Das ist eine super Szene.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Dann funkt er gleich, dass er ihn gesehen hat.
Genau.
Und danach passiert ja das gleich der nächste einen Kontakt hat mit dem Slimer. Wie haut der Slimer vom Ray ab? Durch die Wand, glaube ich?
Er schießt auf ihn.
Genau.
Der Ray schießt auf ihn.
Und dann haut er durch die Wand ab.
Und dann haut er durch die Wand ab.
Und dann sieht er auch schon, der hinterlässt dann so einen Schleim, da wo er durch die Wand ist.
Mit einem ziemlich coolen Geräusch so. Buff.
Ja, und dann...
Wir haben ganz vergessen, der Slimer schaufelt sich da irgendwie so alles rein, oder?
Ja, genau.
Von dem Wagen.
Ja, genau, der isst ja immer
alles rein.
Ja, frisst jetzt alles rein. Ja, und dann will er ihn treffen, der Ray, mit der... Erschrickt er durchs Geräusch? Nein.
Er trifft einfach nicht,
genau. Ja, und dann fliegt er weg.
Das habe ich schon einmal erzählt. Das habe ich jetzt erst, weil ich das, ist auch schon wieder länger her, halt, dass ich den gesehen habe, aber vor ein paar Monaten habe ich den eben gesehen auf Netflix und habe zum ersten Mal mit der Auflösung gesehen, dass alles aus ihm unten wieder rauskommt.
Nein, es fällt nicht alles raus, weil da habe ich extra nochmal hingeschaut.
Ja, aber das ist der Wein.
Ja, da, eben nur der Wein, komischerweise.
Okay. Ja. Also das Essen nicht stimmt.
Ja, eben, das ist irgendwie...
Aber er nimmt die Flaschen Wein und sauft sich die also ein und die rinnt unten sofort wieder raus. Ja.
Und dann kommt er eben zum Peter und dann kommt das nächste grandiose Zitat, oder? Wo er auf dem, was sie beide schreien, also der Peter schreit und der Slimer schreit und der Slimer fliegt auf den Peter zu und schleimt ihn dann voll.
Er schleimte mich voll. Ich glaube, jetzt kann es sein, dass ich einen Blödsinn erzähle, aber die Stimme vom Slimer, die Geräusche, das ist der Ian Reitman, glaube ich.
Ah, okay. Mhm. Ja.
Der Reitman.
Gut, und der Slimer slimt weiter, dann hinunter in den...
die Bar Mitzwa,
quasi die
geplant ist.
In die geplante Bar Mitzwa, wo dann immer da... Und sie kämpfen dann, versuchen dann den Slimer in diesem schön dekorierten Ballsaal einzufangen und da ist die kleine Szene, wo immer vorne raus und der Hoteldirektor steht. Ja, ihnen geht's wohl ab. Ja. Und er so, es gibt nichts zu sehen quasi.
Das ist so gut gemacht, wie die Zerstörung vom, ich meine natürlich, weil du musst es ja nur einig, du musst immer nur jetzt, wie die Protonenstrahlen den Ballsaal zerstören. Mhm. Das ist so cool. Und da muss man nochmal sagen, der Slimer, den könnte man heutzutage nicht besser machen. Der schaut so gut aus immer noch. Das ist,
ja.
Aber der Vorteil ist ja, dass sie ihn so halt ein bisschen durchsichtig machen, dass man jetzt die Details teilweise gar nicht so sieht, was jetzt...
Ja, das ist ja...
Sagen wir mal so, wenn du jetzt einen Practical Effekt machst heutzutage und du filmst ihn einfach normal mit der Kamera ab, dann siehst du halt, okay, das ist halt irgendein Polster, der zusammengenäht worden ist oder irgendwas. Und wenn du halt halb durchsichtig machst, dann erkennst du die Sachen schon teilweise nicht mehr.
Ich überlege gerade, ob da... Ja, das reden wir nachher, wenn wir dann soweit sind.
Beim zweiten oder was?
Nein, beim ersten noch. Genau, und dann fangen sie ihn.
Und sie tragen ihn raus und dann gibt es wieder eine coole Szene, weil der Peter überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich berechnen. Und dann schaut er immer zum Egan und der Egan zeigt ihm also mit den Fingern so, er tut so, als müsste er sich räuspern und zeigt ihm dann so
2000, 3000.
Genau, und insgesamt kostet es dann wie viel? Also 5.000 oder 6.000, glaube ich, oder so?
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Und dann sagt der Concierge, ich wusste ja nicht, wie teuer das ist, ich werde das nicht bezahlen. Und dann sagt er, kein Problem, dann tragen wir wieder ein.
Und dann startet quasi die Erfolgsgeschichte.
Ja. Warum das dann so losgeht, volle? Warum es nicht schon 10 Jahre vorher gegeben hat?
Na, im Film was man es in dem Moment noch nicht.
In dem Moment weiß man es noch nicht. Es gibt dann so ein halb religiöses Gespräch zwischen dem Winston und dem Ray, wo der Winston sagt, dass das quasi die letzten Tage sind, weil die Toten auf Erden wandeln. Und es hat schon mit dem Gebäude zum Tun, oder? Wo die
Dänen drin wohnen.
Aber es hat auch immer so gewisse Zeitpunkte in der Historie, das in einem späteren Film nochmal aufgegriffen wird.
Genau.
Ja. Also sagen, in dem Jahr passiert was und dann wahrscheinlich in dem.
Genau, aber das wird nicht erklärt.
Ja.
Kann ich mich nicht erinnern, dass das erklärt hat.
Na, es war immer halt einfach nur, dass das Gebäude von einem Architekten gebaut worden ist, der einen Gosa-Kult in New York betrieben hat. Der heißt wie?
Er spielt ja eher Rolle.
Ist das im ersten Teil schon?
Ja, der Name wird schon erwähnt von dem.
Ja.
Fällt uns dann zum dritten Teil sicher
wieder. Genau, der kommt im vierten, im Afterlife oder Legacy, kommt er dann auch wieder vor.
Er ist der dritte eigentlich.
Er ist der dritte,
der dritte der Serie. Ja. Der andere ist ja nicht der Serie. Ja?
Ja, und dann sieht man halt, wie die Ghostbusters anfangen, New York aufzuräumen von den Geistern. Und da kommen zwei Sachen drin vor, die ganz cool sind, wo ich mir gedacht habe, ah, das ist ja ganz ordentlich, nämlich so ein Joker-Geist.
Genau.
Wo sie die...
Im Central Park, wo sie alles auseinanderlaufen.
Sie also verkleidet ein bisschen.
Ja, wo sie die Falle im Boden eingebaut haben. Mhm,
genau.
Ja. Und dann sind sie noch in einer... Ich glaube, ich habe das als Swarovski-Laden abgespeichert. Die sind in irgendeinem Laden, wo
sie... Das ist im zweiten Teil.
Ist das im zweiten Teil?
Ja, eben. Ah, okay. Man hat auch, das ist so eine Szene, wo man denkt, oh, das war sicher voll aufwendig. Und dann sieht man es nur ein paar Sekunden.
Ja, ist... aber eigentlich sieht man im ersten Ghostbusters relativ wenig Ghosts.
Ja.
Oder? Es sind eigentlich nur...
Es sind die...
Vier...
Die Viecher?
Vier Ghosts zu sehen. Oder vier...
Ja, da, wo sie dann arbeiten viel, oder? Das sieht man schon ab und zu mal. Hm. Ist der Zombie im Taxi, ist das ein Ghost?
Ja
aber Ghost, halt egal. Also Ghost oder Zombie oder... Aber man sieht relativ wenig
Geister. Ja, ab und zu sieht man halt... Irgendwie was durch die Luft fliegen, einfach was Farbiges,
ja.
Oder?
Es ist ja, ich finde ja, das ist ja ein bisschen...
Ja, die Terror Dogs halt dann sind ja. Da ziemlich...
Er ist ja ein bisschen, ich finde, wie wir vorher gesagt haben, es ist ja ein witziger Film, aber er hat schon was ein bisschen Drama, oder? Weil sie sind eigentlich drei so, sie sind eigentlich in ihrem Leben nicht dort, wo sie sein wollen, oder? Sondern sie sind eigentlich, haben alle gerade einen Job verloren, es ist jetzt ein bisschen Drama, was wir ganz vergessen haben.
Der Ray muss ja einen Kredit aufnehmen, oder?
Genau, sie haben ja dann ihr Hauptquartier, eine alte Feuerwehrstation, sehr ikonisch auch, aber damit sich die leisten können, muss der Ray quasi sein Elternhaus verkaufen oder Hypothek drauf aufnehmen, oder die x-te Hypothek. Und der Peter redet, man merkt, der Peter hat ihn da ein bisschen dazu gedrängt, dass er das macht. Und dann kauft sie eben diese Geisterjägerstation, also diese alte Feuerwache, sehr ikonisch, sehr cool. Wir waren alle drei schon dort in New York. Der Andy wollte ja für einen Post Foto haben von uns allen. Ich habe leider kein Foto vor der Station, ich habe nur ein Foto von der Station, weil ich dort irgendwie so starstruck war.
Ja.
Weil ich so da gestanden bin und der wird dann zu mir gesagt, ja, so quasi, sollen wir ein Foto machen? Und ich leise so, und dann sind wir...
Das ist ja ein Gebäude.
Es ist offen gewesen, da ist ein Feuerwehrmann vorne raus gestanden und oben hat dann rausgeschaut und hat noch so rausgewunken, weil wir halt da irgendwie, da war noch wenig los und wir haben halt ein Foto gemacht. Und dann hat die Debbie so gesagt, ja, geh halt hin zu ihm und frag halt, ob einig gehen darf, weil da ist ja drinnen das Ghostbusters Logo.
Ja.
Einige gehen da schließen und dann habe ich es nur so schnell berührt und bin gegangen, so richtig wie ein Fünfjähriger.
Der Feuerwehrmann kurz berührt.
Und der Feuerwehrmann, also der hat schon gesagt, der hat schon so richtig drauf gewartet, oder? Der hat halt gesehen, okay, das sind so Ghostbusters, das muss ein Ghostbusters-Fan sein, weil er steht da und himmelt das Gebäude an. Und sie hat gesagt, der hat schon so richtig darauf gewartet, dass wir jetzt kommen und fragen, ob er ein Foto von uns machen kann vor der Station. Haben wir natürlich nicht. Deswegen gibt es kein Foto von mir. Und ich bin da so richtig starstruck nachher. Okay, passt. Gehen wir wieder weiter.
Ich er wird sich gedacht haben, der hasst Ghostbusters.
Ja.
Aber das Wichtige ist schon das Gebäude und nicht, dass du am Bild bist, oder? Sind wir uns einig? Ne?
Ja. Aber es ist ja unglaublich.
Ja,
es
man muss man schon sehen, damit man cool ist.
Da ist ja eine coole Szene, oder was auch wieder die Charaktere so super beschreibt. Sie sind drinnen und reden dann mit der Maklerin und dann sagen sie so quasi, der Peter und der Ian sagen so, ja, das ist eigentlich schon teuer, das kann man uns fast nicht leisten. Und in dem Moment, wo sie so verhandeln mit der Maklerin, rutscht der Ray über die Feuerstange aber und so, oh, habt ihr gesehen, wie groß das ist ein Wahnsinn.
Lassen Sie schlafen.
Genau, so quasi, holen wir uns ein Zeug, lass uns da schlafen. Das ist so voll das Kindliche von ihm, ist das so geil, oder? Was da durchkommt. Und ja, eben, dann kaufen sie diese oder mieten sie diese Feuerwehrstation.
Ja, das ist ja noch ganz am Anfang, muss man sagen. Das ist noch vor dem Sedgwick Hotel.
Ist das vor dem Sedgwick
Hotel? Ja, weil da sind sie ja schon in
der... Und dann stellen sie
stimmt, genau, weil das haben wir noch voll vergessen. Nämlich den fünften Ghostbuster vorzustellen, ist nämlich eigentlich der Ecto One. Das Auto.
Ja, das den fahren sie schon zum Sedgwick.
Genau, ja. Den haben wir nämlich total vergessen, finde ich. Das ist super wichtig, oder? Weil es ist auch ein sehr ikonisches Fahrzeug.
Ja,
voll. Oder?
Ja, also der Look ist Wahnsinn und wie die Sirene klingt.
Ja. Das ist ein alter Leichenwagen.
Nein, Emergency.
Emergency, genau. Im 16 ist der Leichenwagen.
Genau, ja.
Ist ein alter Rettungswagen, mhm. Das heißt die 50er, glaube ich, schätze ich mal. Was,
ist ein alter Cadillac,
ja.
Rettungswagen gewesen mhm. ursprünglich. Und der hat ja Blaulicht und Sirenen. Und die Sirenen vom Actor One klingen ja nicht so, wie Sirenen klingen. Das sind, glaube ich, Leopard- oder Gepard-Schreie aufgenommen und rückwärts abgespielt.
Okay.
Und dann irgendwie...
Da wir ja schon mal ein sehr schlechtes Proton-Pack nachgemacht haben, brauchen wir uns die Sirene nachmachen.
Natürlich. Mhm. Wer fängt an?
Fange ich wieder an.
Ja.
So. So, so ähnlich.
Boah, das ist hart zu toppen.
Okay, Moment.
Ja.
Wie hat der gesagt, es klingt so.
Das ist jetzt vorwärts abgespielt.
Ja, das ist der Gebart vorwärts.
Stimmt. Entschuldigung, ich bin ein Gebart.
Aber unser Produzent spielt jetzt das Originalgeräusch ein.
Genau, und dann, das haben wir jetzt da quasi ein bisschen vermischt von dem Ablauf her, aber das ist für mich der fünfte Ghostbuster, weil das Auto ist einfach super ikonisch, es hat einen super Charakter, das ist nicht irgendwas, das ist nicht ein Fahrzeug, sondern das ist einfach der echte One.
Aber es ist ja so cool, wenn man sieht, wenn er um so Kurven fährt und wie schwer das ist und so in die Kurven reingeht und so fast umfällt, das hat mir irgendwie so gefallen.
Das ist einfach die einzige Szene, die mich stört im ersten Teil, ist, wie das angespeedet ist, wenn sie zum Satchwick Hotel
fahren. Ja.
Das ist irgendwie so Benny Hill-mäßig
angespeedet. Und da auch wieder, der Ray ist so begeistert, oder? Die anderen sagen, das ist für Schrottkarre, du hast schon so Geld ausgegeben für die Schrottkarre und er findet es halt wieder super geil. Mhm. Das ist halt das Beste, was ihm passieren hat können. Genau, dann stellen sie, nachdem sie die ersten erfolgreichen Aufträge haben und das Geld reinflattert, stellen sie den ersten Angestellten quasi an, oder? In Winston.
In Winston, genau. Winston. Der kommt dann als Vierter zu den Ghostbusters dazu.
Ernie Hudson,
genau.
Ernie, oder?
Ernie
Hudson.
Immer Ärger mit Ernie.
Ja. Und dann ab dem Zeitpunkt sind sie zu viert eigentlich.
Genau. Und dann geht es eigentlich schon ziemlich los, oder? Mit der Action.
Die Dana ist gleich mal vorbeigekommen, nachdem sie in ihrem Apartment schon ein paar Geisterfahrungen gemacht
hat. Und den Werbespot gesehen hat, den großartigen?
Genau.
Also, sie schaut in den Kühlschrank, da sieht sie, glaube ich, einfach so ein Dimensionstor.
Und die Eier zerspringen auf dem...
Und
die
kochen
Eier kochen auf der Kücheninsel.
Ja, sau cooler Effekt. Ja.
Und dann ist doch noch, wo sie sich in den Sessel setzt,
ja,
oder?
Ja, das ist schon unheimlich.
Das ist dann wo später, die genau.
Weißt du, später, beim zweiten Mal.
Nein, das ist dann quasi, das kommt dann noch. Das ist
so,
dann
ja.
bei den Ghostbusters und sie...
machen was aus, oder?
Das machen was aus und sie engagiert sie halt und dann ist eben die Szene, wo sie heimkommt und sie hat dann mit dem Peter Venkman, glaube ich, dann schon so eine Art Abendessen oder Date ausgemacht, oder? Er sagt sie, beim Abendessen können wir über weiteres reden.
Aber sie steigt nicht drauf ein.
Ja doch, sie...
Er ladet sich selber so ein so,
ja.
und schaut, tut halt so, als wenn er die Wohnung anschauen will.
Er holt sie ja dann auch vom Konservatorium ab und sagt dann, wie gut sie spielt. Und dann sagt sie, ja, die meisten hören mir nicht raus, wenn das ganze Orchester spielt. Und dann glaube ich...
Da sieht man noch einen Kollegen von ihr ganz kurz.
Ja, genau. Er sagt dann, wer ist das nasse Handtuch?
Ja.
Ja, und dann machen sie, weil er tanzt ja dann so auf dem Platz, sie machen dann schon, glaube ich, ein Date aus, oder? Er dreht sich ja dann so.
Ja, stimmt, da findet sie
ja, nicht ganz gut. Mal cool. Der Rick Moranis hat sie ja eingeladen zu so einer Party, zwar Housewarming, Kunden, aber es ist einfach von den Anwälten oder was war das?
Von seine Kunden als Buchhalter.
Ah, die Kunden,
er
ist dann genau.
Als Kunden, er kann dann als
und das ist derselbe absetzen. Tag, wo sie dann mit Peter und dann sagt sie, nein, sie kann nicht, sie hat jetzt, glaube ich, sie benutzt das als Ausrede eigentlich, oder? Mit Peter.
Ja, so ein bisschen schon, ja.
Aber das ist ja noch bevor, also genau, dann ist der Peter bei ihr, findet aber nichts. Und geht wieder.
Nein, wo er zu ihr kommt, ist sie schon possessed.
Ja, aber er findet nichts. Er findet nichts Unheimliches. Und er geht dann wieder. Und dann ist nur mehr sie in der Wohnung.
Ja, genau, er lässt sie
ja nicht.
Genau.
Und dann das ist jetzt ein bisschen, da habt ihr jetzt was verwechselt. Sie kommt heim, sie sagt ihm Vincent Dully ab, dass sie nicht kann. dann setzt sie sich eben in den Stuhl und wird eben, da kommen dann so Dämonenhände aus dem Stuhl und packen sie so. Und die Küchentür geht auf und der Darrow Dog steht rein und der Stuhl fährt mit ihr auf
den Darrow Dog. Genau, das war's, sorry. Ja. Das macht
unterbrochen. Bei den Dreharbeiten zu der Szene mit dem Stuhl hat es ein bisschen ein Problem gegeben, nämlich die Puppeteers, die die Hände gespielt haben, haben sich nicht getraut, die Sigourney Weaver anzugreifen. Ja. Weil,
sie hätten den Peter Venkman nehmen sollen.
quasi die Hände kommen aus dem Stuhl und fassen sie dann so an die Fuß und Oberkörper an und dann war das anscheinend so ganz eine verhaltene Sache, weil die sich nicht getraut haben, sie anzufassen, weil sie nicht sehen, wo sie hingreifen. Mhm. Und dann hat die Sigourney Weaver sagen müssen, hey, packt einfach zu, ist egal, wir drehen da jetzt die Szene, greift einfach zu. Und dann haben sie das ein paar Mal drehen müssen, bis es funktioniert hat, weil sie sich irgendwie ein bisschen so eine Mischung aus peinlich berührt und Starstruck haben sie sich eben nicht getraut.
Genau, dann fährt sie da in die Küche und dann kommt der Peter und da ist sie schon besessen. Oder?
Genau.
Und dann schaut er doch auch wegen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Er ist ja zweimal bei ihr in der Wohnung?
Nein, er gibt dir dann Beruhigungsmittel.
Also nein, er ist schon zweimal.
Weil einmal macht er doch in den Kühlschrank auf und da ist nichts.
Ja. Ach so, ja, genau. Ja. Das ist
und dann sagt sie, da waren die Eier, haben gebraucht.
Genau, und so. Genau. Ja. Genau. Und dann geht er wieder. Und
dann geht er wieder,
genau, okay.
Und weil, sagt vorher, dass er verliebt in sie ist.
Genau,
und
dann kommt ja ein bisschen das, was im ersten noch mehr Erwachsenenhumor hat. Weil da gibt es ja die Szene mit Dan Aykroyd, mit Ray.
Beim Familienabend, wie war die Szene so intim mit dir, wo du den Film geschaut
hast? Ja, natürlich mega unangenehm, weil.
Ja, du hast zu der Zeit nicht gewusst, was da losgeht. Was da abgeht, oder?
Nee, dann wird die Hosenfallen von einem weiblichen Geist aufgemacht, die haben wir damals
und, vielleicht auch denken können. Ja, und dann sieht man auch seinen Gesichtsausdruck noch, kurz nachdem die Hose geöffnet worden ist. Also, das ist ja ganz, das ist ja Erwachsenenhumor. Und
war auch schon wieder so, also jetzt muss ich nochmal auf die Doku verweisen, war schon wieder so ein aufwendiger Effekt, dass die Hosenfalle in der Gürtel aufgeht, ohne dass man was. Ja. War halt so eine Mechanik aus Seilzügen und Draht und so. Und das war.
Aber jedenfalls ist der Peter dann bei der besessenen Dana in der Wohnung und sie lockt ihn dann ins Schlafzimmer, wo sie dann so über ihm schwebt, oder? Und
genau.
Und er dann mit ihr redet dann mit ihr wie mit so einem Hund.
Ja. Sie ist der Torwächter und sie ist auch den Schlüsselmeister.
Genau.
Und er klopft bei ihr und sie macht auf, ist schon im Full-on-Demon-Mode.
Und im Full-on-Negligé-Mode, weil sie ist ja da schon leichten Nachthemdchen.
Genau, und fragt den Peter, bist du der Schlüsselmeister? Und er nicht, dass ich wüsste, dann haut sie die Tür wieder zu. Klopft er noch einmal und dann fragt sie die gleiche Frage und er, ja, natürlich. Und sie lässt ihn eben rein. Ja, und dann will er halt mit der Dana reden, aber kommt drauf, dass nur noch quasi der Dämon zu sprechen ist, der in ihr wohnt und sie fängt es an.
Das Sul, an. Oder? Das ist ja das Sul.
Nein, ja, sie
doch,
ist
das
Sul. Ja, genau. Nur keine Dana, nur Sul, sagt sie.
Genau, so ist es, ja.
Die Sul, hat eine wunderbare Gesangsstimme, sagt sie das dann.
Ja, weil der Name vom anderen, der wird zwar auch gesagt, aber ich vergiss den immer, vom anderen Hund.
Darrow Dog.
Ja, der wird auch gesagt. Ja. Ja, das ist so ein Halbgott oder so ein
Gottheit. Ja, genau.
Ja. Ja, und dann flößt ihr der Peter Beruhigungsmittel ein und verlässt sie dann wieder, gedruckt und besessen. Kopfsonderer Gentleman-Move, muss man dazu sagen. Und währenddessen passiert auf der Party vom Vincent Dully Folgendes, nämlich der zweite Dämon, der Schlüsselmeister, sitzt in Form von Darrow Dog in seiner Garderobe. Wie er da hinkommt, weiß man nicht wirklich.
Na, stimmt.
Warte mal, ist er nicht im Bad?
Nein, in der Garderobe, weil er da so eine Jacke einschmeißt.
Ah, ja.
Genau, und
Garderobe, das ist einfach irgendein Raum,
ja, wo so er halt
benutzt er halt
ja,
dafür.
So Abstellkammer. Ja. Bricht dann aus, der Vincent flüchtet, der Darrow Dog hinter ihm her. Die Angestellten, die Mitbewohner.
Ja. Die Gäste.
Sagen dann, dass jemand einen Boomer auf die Party eingeladen hat, glaube ich.
Ja, warte mal, da gibt es ja noch die tolle Szene, wo eine von, das ist glaube ich so wirklich eine Freundin von ihm, oder? Also sagt, dass halt die Party nicht so lame ist. Und da soll also, ja dann tanzen wir halt ein bisschen. So.
Ah ja, genau.
Oh,
ja.
Das ist, ja. Und wieder am Anfang tanzen, so, das ist.
Ja,
und dann kommt gleich der Hund.
Und das wollte ich eben vorhin noch sagen, die Darrow Dogs, da sieht man halt, dass das meiner Meinung nach Stop-Motion ist, oder?
Das ist Stop-Motion, ja.
Und das finde ich, aber es hat so viel Scheiße, weil selbst die Stop-Motion ist einfach richtig gut. Also die Darrow Dogs sind richtig gut gemacht, wo der da rausläuft, ausrutscht und gegen die Wand klatscht am Gang, oder? Das ist einfach alles richtig, richtig gut gemacht. Das finde ich wirklich mega. Also das kann man jetzt auch noch anschauen und das schaut einfach gut aus. Es ist nicht so, dass man denkt, ah, okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für uns als Fans keine Ahnung, so ein bisschen durch die rosarote Brille ist, aber ich finde das unglaublich gut gemacht.
Ja, vor allem dann, wenn man über die aus dem Gebäude raus über die Straßen springt, das muss man ja mit exakt dem gleichen, also das musst du ja zweimal filmen, glaube ich, oder? Also du musst einmal die Stop-Motion filmen und die dann mit dem optischen Printer quasi in die Aufnahme von der Straßen reinschneiden. Und das muss ja dann komplett zu dem Kamerawinkel und dem Kameraschwenk passen.
Ja, aber ist da ein Schwenk oder ist das ein Stativ?
Ich glaube, da ist so ein Schwenk vom Eingang vom Haus über die, quasi über die Straße. Ja. Und die Modelle von den Terror Dogs waren, wenn das Stop-Motion ist, ja auch nicht so groß. Na. Das heißt, ich muss das ja komplett
beeindruckend
berücksichtigen, schon in was für einem Winkel ich filme und wie den Kameraschwenk mache und muss dann die Straße genauso filmen und das dann reinschneiden. Und dann muss ich die Beleuchtung so machen.
Ja, aber Moment mal, die werden ja zuerst die Straßen gefilmt und dann erst, oder? Das Stop-Motion.
Ja, aber trotzdem muss ich es zusammenkriegen.
Dann aber ich weiß ja schon, wie die Szene ausschaut vorher.
Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, schwierig, das dann hinzukriegen. So.
Das zu matchen ist sicher nicht so einfach gewesen in der Zeit. Vor allem, da heißt es ja Film gedreht, also das ist ja nicht, dass du das 100-mal machen kannst.
Ja.
Und dann läuft er eben in Central Park, oder? Weil das Haus ist ja genau gegenüber vom Central Park. Ich bin dort gewesen, wo wir in New York waren. Ihr wahrscheinlich auch, oder?
Ja, das haben wir. Vielleicht sind wir vorbeigegangen, aber
und dann, das finde ich auch so geil, das ist so eine gesellschaftskritische Szene ein bisschen, weil New York in die 80er Jahre war ja jetzt nicht das New York, was man jetzt kennt, sondern war ja noch viel, viel gefährlicher. Und da läuft er dann in den Central Park und läuft in das Richtung des dem Pavillon, dem Glas-Pavillon, wo sie alle drin sitzen und fein dinieren. So, man hört so Klaviermusik und alle sind halt schön anzogen, ihre Anzüge und Abendkleider. Und der läuft da total zerstört hin und klopft so an die Scheibe und alle schauen halt nur so. Und dann dreht er sich um und rutscht so an der Scheibe entlang runter. Und ich glaube, man sieht den Terror Dog gar nicht, sondern man sieht ihn nur so verschwinden. Und dann ist so kurz Stille und dann zack, alle wieder Musik weiter. Alle wieder gleich wie das Klingeln, das Klirren vom Besteck und es geht einfach gleich weiter. Und ich finde, das ist so eine geile gesellschaftskritische Szene, wo man sagt, okay, das war eine, der High Society, war das einfach total egal, was mit dem da außen ist. Oder da hat keiner gesagt, oh Gott, und denen war das einfach scheißegal. Ja. Oder? Das hat es die Welt gegeben und die andere. Und der anderen Welt war die Obdachlosen und Welt der Kriminellen total egal. Und das habe ich total gut gefunden.
Sehr interessant, wie sie das gemacht haben, dass man da ist überhaupt kein Special Effect dabei. Er rennt einfach zur Scheibe, schreit Hilfe, das kommt nicht rein, dreht sich dann um und quasi rutscht schreiend die Scheibe runter. Ja. Ohne irgendeinen Special Effect.
Ja. Man sieht dann, glaube ich, kurz das Gesicht noch vom Hund und das war's dann, glaube ich.
Ja, super. Dann seien sie...
Sag mal das Gesicht beim Hund, ja, schon.
Natürlich.
Die Schnauze.
Jetzt haben wir auch einen Hunderassen-Podcast und wissen nicht, ob es Gesicht hat. Natürlich hast du, also ich denke schon, das Gesicht hat.
Terror Dog. Terror Dog Dackelmischling.
Oder Austrian Shepherd.
Das ist dann ein Austrian Shepherd.
Das ist ein Austrian Shepherd, genau. Und wie geht es dann weiter? Was,
ja, aber jetzt, wir haben ja schon fast den Großteil vom Film jetzt erzählt, eigentlich, oder? So viel passiert?
Nein, mehr passiert nicht.
Ja, der Vincent Tully ist dann ebenfalls besessen und wird dann von der Polizei aufgegriffen, nachdem er ein Pferd.
Ah, doch, der wird dann nochmal zu ihnen gebracht.
Genau.
Das Hauptquartier jetzt, ja.
Nachdem er ein Pferd quasi für einen Dämon haltet und das Pferd anspricht und ihm verspricht, dass es befreit wird. Dann kommt die Polizei zu die Ghostbusters und sagen, ja, sie haben da jemanden, die Irrenanstalt wollten nicht, sie haben nicht gewusst, wohin mit ihm. Und dann haben sie ihn zu die Ghostbusters gebracht und der Egan und die Janine und suchen ihn dann. Und man sieht in so einer irgendeiner Aufnahme, in irgendeiner pseudowissenschaftlichen Aufnahme, die der Egan macht, dass er quasi die Form von einem Terror Dog hat. Und kein Mensch ist.
Stimmt, genau. Ja.
Und dann kommt eine Szene, die ich immer ein bisschen unangenehm gefunden habe. Er sauft nämlich kochendes Wasser auf, glaube ich.
Echt?
Ja.
Das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Verhält sich ein bisschen wie ein Kind. Er gibt ihm ständig irgendwelche Sachen und irgendwie bedankt sich für das. Und er fragt ihn, ob er Kaffee will. Will ich? Ja, nehmen Sie welchen. Ja, nehmen Sie welchen. Ja. Und dann kriegt er irgendwie so ein Hafen kochendes Wasser in die Hand und, glaube ich, trinkt sich den runter.
Okay.
Das erinnert mich, dass ja auch die Dana wie ein Hund so ganz schnell atmet und hechelt, nachdem sie das Beruhigungsmittel gekriegt hat.
Genau,
Das ist schon ein Hund. Sie ist eigentlich ein Hund.
Ja. Wie kommen Sie dann wieder zur Dana zurück?
Ja, weil der Peter ihnen das sagt, oder?
Nein, weil während allen dem kommt der Angestellte von der Stadt, vom Umweltamt und schaltet ihnen die Anlage aus.
Genau.
Das passiert doch noch was. Okay,
es passiert doch viel in dem Film.
Nein, jetzt habe
ich es tut mir übrigens leid, dass mein Redeanteil so groß ist.
Das aber passt schon gut, du bist auch wahr. Deswegen haben wir die.
Da sprach ich wahr.
Wie heißt der? Peck, oder?
Peck, ja.
Wie im Vornamen? Der heißt aber nicht Simon Peck, oder?
Ja. Und da heißt er nicht Gregory Peck.
Na, das wollte ich gerade sagen, ja. Aber ne.
Ja, der Peck kommt, Angestellter von der Stadt oder
vom Umweltamt,
Amt, ja, kommt zu ihnen, weil sie Angst haben oder weil er vermutet, dass sie möglicherweise gefährliche Chemikalien im Keller
haben. Oder ein Atomreaktor, nicht? Haben sie das gesagt, irgend sowas?
Ich glaube, es geht eher um Abfälle.
Okay, ja.
Und der Peter weist ihn dann ziemlich derben Humor ab. Und er kommt dann mit dem richterlichen Beschluss wieder, mit dem Polizisten und mit dem Arbeiter der Stadt. Und nach einem großen Hin und Her schalten sie die Anlage aus. Und der Egan versucht es nur zu verhindern und sagt, dass sie für nichts verantwortlich sind. Denn in einer von den wichtigsten Szenen vom Film, die ein bisschen vorher passiert, erklärt der Egan die anderen Ghostbusters mit einem Sahnetörtchen, wie groß wohl die, wie sagt er, die ektokinetische Energie in der Stadt ist. Und wenn das Sahnetörtchen quasi die Energie repräsentiert, dann wird sie in ein paar Wochen, wird das Sahnetörtchen so und so viel Meter groß sein. Genau, und das, was sagt dann der Ray, ein Kreuzaufriss gefährlichen Ausmaßes? Also er verwendet dann irgendwelche Tech-Babble oder irgendwelchen so Geister. Dass das halt gefährlich wird für die Stadt. Ja. Und dann schalten sie die Anlage ab, also das Sperrnetz. Grün ist das Licht, die Falle ist dicht. Wird dann ausgeschalten. Die ganze Anlage explodiert und alle Geister kommen wieder frei.
Ja, da sieht man schon Geister, aber oft auch nur so Farbfetzen.
Genau, das Fetzen, kommt so, da aus der Feuerstation oder
Ghostbusterstation
oben raus.
Aber nie so im Detail wie in
Und da flieht dann der Vincent-Schlüsselmeister oder halt geht verloren. Von der Dana ist Apartment explodiert durch ihre psychokinetische Energie und schlussendlich finden sie dann zusammen, die beiden. Und ja, schlafen die dann miteinander, oder?
Na, oder?
Ja, nein, man sieht es nicht, aber es wird irgendwie impliziert, oder? Weil er liegt dann so, sie küssen sich ja dann ganz wild, wo sie sich treffen dann.
Ja, aber eigentlich schon, weil es ist ja auch im dritten Teil schon.
Ja, stimmt.
Wird es impliziert, dass das passiert ist.
Okay, und die Ghostbusters werden eingesperrt?
Die Ghostbusters werden eingesperrt und sind dann im Gefängnis.
Machen den Plan.
Wisst ihr, wer da vorkommt im Gefängnis?
Na?
Der Wärter, der sie etwas die Tür aufsperrt, ist natürlich vom Urkel.
Ah,
Steve Urkel, wie heißt er denn?
Der
Dad.
Der Dad,
ja.
Der auch bei Stub langsam.
Nein, ist nicht der Dad vom Urkel, ist
der Dad
von der Nachbarfamilie und der bei Stub langsam ist auch der Cop.
Genau. Wie heißt der? Winslow.
Ja, Michael Winslow.
Michael Winslow ist es nicht. Nein, egal wie er
heißt. Carl Winslow.
Carl Winslow. Ja. Impliziert es, dass Ghostbusters Stub langsam und alle unter einem Dach die gleiche Welt ist?
Das gleiche Universum.
Reginald, irgendwie heißt er ihn. Als der Schauspieler. Sir Reginald von irgendwas.
Ja, müssen wir mal recherchieren.
Ja, aber der kommt davor und haben wir gedacht, ja. Ihr könnt das selbe Universum sein.
Nakatomi Plaza. Du hast immer geschwänzt.
Aber es ist, er ist in New York und dann ist er in L.A. Aber sagt er nicht sogar bei Stirb langsam, dass er auch in New York Cop war? Sagt er das nicht zum
das Bruce weiß Willis? Ich nicht mehr. Ich weiß ja nicht, welcher Film vorher rausgekommen ist.
Das müssen wir noch recherchieren.
Okay. Das wäre so lustig, wenn das tatsächlich so ein kleines Easter Egg bei Stirb langsam oder bei Ghostbusters wäre.
Gut, dann sind sie im Gefängnis, haben den Plan des Hauses, was ich mir erinnern kann.
Ja, da finden sie heraus, dass das ein bisschen speziell gebaut
oder
ist.
Oder bin ich jetzt schon im zweiten?
Nein, das stimmt schon. Was auch ein bisschen seltsam ist, weil in welchem Gefängnis kriegt man Blaupausen von irgendwelchen Gebäuden auskündigt?
Ja.
Oder haben sie
die das sind ja die ganzen anderen, die da eingesperrt sind, was da so mitschauen, wenn sie gerade das analysieren.
Ja, genau, das ist echt geil.
Ja. Und dann kommen sie zum Bürgermeister. Dann kann bestätigen, dieser Mann hat keinen Schwanz, Spruch, der sehr, sehr gut ist.
Und Katze zusammen.
Und
dann ist noch der Bischof von New York, ist glaube ich
da. Genau, der Bischof ist nur da und dann werden sie vom Bürgermeister quasi begnadigt und dürfen sich
Endkampf.
Endkampf.
Ja, da ist schon die Stadt halt voll im Chaos, deswegen macht er das eigentlich.
Genau.
Der Bürgermeister hat ja so Krisensitzung und dann so, was machen wir denn? Ja, na lassen wir sie halt arbeiten. Und dann so fragt er seinen Assistenten im Pack, ja, wo sind sie denn? Ja, den habe ich halt einweisen lassen. Und dann wird er, glaube ich, sofort gefeuert, der Pack.
Nein, das ist jemand anderer, oder? Ist sein Assistent?
Das ist schon der.
Achso, der kommt im zweiten dann vor. Der Assistent im zweiten Teil.
Ist ein anderer,
ja. Ist jemand anderer, ja.
Und dann wappnen sie sich für einen Endkampf. Die Dana und der Tully werden zu Steine am Dach vom Gebäude, vom Wohnhaus von der Dana, das eben dieser quasi, wie sagt man, Kanalpunkt ist oder dieser Flaschenhals in die andere Dimension, oder?
Mhm.
Wo die Geister quasi alle eintreffen, wo die Dimension sich öffnet. Dort werden sie zu Stein verwandelt, oder?
Na, sie werden, die Ghostbusters kommen an. Vorm Gebäude und da sind schon ziemlich viel Leute versammelt und die Nationalgarde und alle schreien Geisterjäger. Und dann kommt ein Special Effect, wie mir als Kind, den habe ich als Kind eigentlich noch verrückter gefunden wie ein Marshmallow Man, nämlich, dass sich der Boden auftut und sie verschluckt.
Mhm. Genau, stimmt.
Mhm. Wo ich mir gedacht habe, da weiß ich noch, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, holy shit, wie ist denn das gegangen?
Ja.
Also da bricht die Straße auf und die Autos fallen in so. Mhm.
Man weiß nicht, wo sind sie denn, Alle Zuschauer so sind still,
genau.
Bis sie dann wieder auftauchen und dann, yeah!
Genau, die Ghostbusters fallen eben auch quasi in das Loch, wo sich der Boden auftut. Und dann steigen sie zu Fuß, 30 Stockwerke, glaube ich, oder wie viel? Mhm.
Genau, steigen. Stimmt, genau.
Steigen dann sie ist eben die Szene mit, dass da eine Treppe ist, dass sie nach oben führt. Und dann werden die Dana und Vincent, werden als allererstes verwandelt sich halt in die Hunde. Die lebendigen Dämonen, die dann links und rechts vom Gozer stehen, der dann erscheint.
Ein interessantes Outfit und generell Style vom Gozer, oder? Könnte irgendein David Bowie-Outfit sein?
Ja, ja, stimmt.
War, glaube ich, ein serbisches Model.
Ja.
Namen habe ich jetzt vergessen.
Gozer.
Ja. Gozer. Stimmt, ja. Und die spielt Gozer in Gozeriana.
Ja.
Und die drei Ghostbusters.
Die vier?
Vier, Entschuldigung. Genau.
Der Ray muss halt dann vorn mit ihm quasi als offizieller Repräsentant der Stadt und des Staates New York mit
ihr reden. Da eine der besten Szenen und Zitate der Filmgeschichte, in meiner Meinung nach.
Was?
Bist du ein Gott?
Achso, das ist okay.
Und er sagt nein und dann stirb und dann schießt die Blitze aus ihren Händen.
Das ist eine Action-Szene, da haben sie sich so fallen lassen.
Stimmt, genau. So. Und dann werden die Ghostbusters eben hinter so einem Vorsprung geschleudert, nahe am Abgrund. Und dann sagt der Winston zum Ray, und die haben mir da sogar mal ein T-Shirt machen lassen, wo das draufsteht. So quasi, hey, wenn dir jemand fragt, ob du Gott bist, dann sagst du ja. Das ist so ein guter Spruch. Genau, und dann beschwört sie quasi den Zerstörer, oder?
Na, der Ray.
Ja,
aber sie sagt, wählt die Form, oder?
Wählt die Form des Vernichters,
genau.
Und dann...
Da kommen wir jetzt schnell drauf, was das heißt, so mit so, wir wählen jetzt den, der was uns vernichten soll.
Genau,
man darf an nichts denken.
Ja.
Aber dann war schwupps einfach da.
Dann war es ja gleich, es hat jeder gleich gewusst, wer es war, weil der Peter sagt dann gleich, was hast du getan, Ray, oder?
Ja, sagt man so, ich habe an nichts gedacht, hast du an was gedacht? Ja. Schau, mein Kopf war völlig leer. Und dann schauen sie den Ray an, also... Was war schwupps einfach da? Und dann,
er sagt es ja gar nicht, glaube ich. Man sieht es sogar zuerst, oder?
Und dann sagt er, es ist der allseits beliebte Marshmallow-Mann.
Ja, genau.
Und da habe ich eben auch im Inside Ghostbusters Buch steht eben auch die Story zu dem Marshmallow-Mann. Da hat Ian Reitman hat ihm dem zuständigen Zeichner für die Storyboards so grob gesagt, wie der ausschauen soll. Und hat gesagt, eine Mischung aus einem Michelin-Männchen, einem kanadischen Marshmallow-Brand und noch was Drittem. Und der Zeichner hat ihm dann diesen Matrosenhut aufgesetzt. Und er hat gesagt, er hat das Kuvert aufgemacht, wo die kommen sind mit der Post, die Zeichnungen. Und er hat gesagt, das war so ein perfekter Moment, wo er den gesehen hat, weil es so perfekt war. Und daher kommt dann auch der Spruch, er ist ein Seemann, oder was? Er ist ein Matrose, oder irgendwas hat er gedacht.
Ja, genau, ja.
Der Peter Venkman. Genau, und dann kommt der übergroße, also einerseits er ist riesig, weil er ist, man sieht ihn dann neben dem auch sehr ikonischen Gebäude, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Er stapft da so durch New York Richtung Central Park.
Ja, genau.
Richtung Ghostbusters.
Das soll ja, ich glaube, ja, haben wir das jetzt so gesagt, das soll ja ein Marken, das ist ja ein Logo eigentlich im Film, das ist eine fiktive Marshmallow-Marke.
Genau.
Und ist das Logo quasi von der bekanntesten Marshmallow-Marke in dem Universum, wo der Film spielt.
Ja.
Genau. Er stapft dann auf das Gebäude zu, steigt dann auf eine Kirche drauf und dann sagt er
Dr. Peter auf die Trinity Church.
Das ist, glaube ich, Trinity Church, ja.
Keiner steigt ungestraft auf eine Kirche in meiner Stadt oder keiner tritt ungestraft auf eine Kirche in meiner Stadt. Und dann schießen sie ihn an, während er, glaube ich, schon das Gebäude rauf.
Ja.
Also er ist ungefähr halb so groß wie das Gebäude, glaube ich, oder ein Drittel so groß und er klettert das Gebäude rauf, was man aber gar nicht wirklich sieht, oder? Es ist jetzt so King Kong-artig. Ja, und dann warnen sie es im Marshmallow-Mann nicht wirklich und dann machen sie was, vor dem der Egan eigentlich immer gewarnt hat, weil die komplette Neutronenumkehr droht, nämlich das Kreuzen der Strähle.
Und davor, was wir noch vergessen haben, davor ist noch die sehr ikonische Szene des Einschaltens, oder? Da, wo sie Ray, Egan...
Nein.
Ist das da Teil oder
zwei.
Ist das Teil 2?
Ja.
Okay, sorry. Okay.
Ja, und dann kreuzen sie die Strähle und nehmen quasi das Dimensionstor als Reflexion her und die ganze Hütte explodiert.
Ja.
Genau. Marshmallow Man wird
auch
vernichtet. Gosa wird vernichtet, Darrow Dogs werden gebraten.
Genau, die werden gebraten.
Ja. Und ist euch da was aufgefallen? So, also erstens, der Marshmallow-Mann explodiert und man sieht das weiße Zeug halt teilweise in so riesen Batzen. Tropfen oder Batzen so runterkommen auf Autos und so. Und dann sieht man oben wieder die Ghostbusters und mir kommt vor, drei sind voll von dem Marshmallow-Zeug und nur der Peter ist fast unversehrt.
Ja, genau.
Stimmt, genau. Ja.
Und ich habe mir dann irgendwie so Gedanken gemacht, hat einfach da Bill Murray gesagt, nein, den Scheiß, den mache ich nicht. So, irgendwie. Ich weiß nicht, gibt es da Geschichte dazu?
Das war es jetzt leider
anders. Ja.
Kann ich mir
so stellen wir das vor. So, hey, wir machen die da voll mit dem Scheiß. Und dann der Peter Wenkman, nein, ich verstecke mich da hinterm Eck und tue so, als wenn es mir einfach nicht erwischt hätte.
Es ist ja schon so gewesen, dass, glaube ich, der Bill Murray nicht einfach am Set war. Ich glaube, er war bis zu 24 Stunden vor Drehbeginn gar nicht auffindbar. Der war, glaube ich, vorher in Europa oder so. Und ist dann einfach aufgeschlagen. Mit einem Kater, glaube ich, die ersten Dreharbeiten. Kann man sich vorstellen, dass es so reagiert hat. Das lassen wir mal gescheiter mit dem. Ja, und dann am Ende ist aber doch noch ein Happy End. Die Dana und der Vincent können aus ihren gegrillten Darrow Dog Körper befreit werden. Mhm. Die sind aus so einer Art Tuffstein oder so. Die kann man dann mit so Handkanten schlägen.
Ist das gerade erfunden, das Wort?
Nein, das ist ja so
Tuffstein.
Nein, das ist so weiche, oder so bröckeliges, weiches.
Ich weiß, wie Material. Sie so die Handkantenschläge reinmachen. So.
Ja, genau.
Das geht noch nicht ab.
Genau. Und dann sagt der Vincent Dully was ich immer cool gefunden habe. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Er schaut sich um und dann sagt er, oh Mann, da wird der Hausverwaltung aber der Arsch bluten. Habe ich ganz cool gefunden.
Geil.
Ja, und dann ist im Prinzip...
Ja, warte mal, gibt es nicht noch eine Szene, wo er ihnen sofort anbietet, dass er der Anwalt von ihnen werden kann?
Ja,
doch, genau.
Ja.
Und, oder Buchhalter.
Ah, Buchhalter ist neu.
Und dann gehen sie unten raus, Riesenfeier, oder? Riesenjubel und dann ist...
Ende. Ist das schon Tag dann wieder, glaube ich, wenn sie unten sind? Ja, also es dauert die ganze Nacht.
Ich glaube, der Himmel klärt sich halt auf von dem...
Ach so, Moment mal. Genau, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist da gar nicht... Ich habe immer gedacht, sie kommen
an einem Abend. Ist nur Nacht, weil vielleicht das verdunkelt wird.
Ja.
Das kann sein, ja.
Mir ist immer vorgekommen, sie kommen am Abend an bei Tag und dann ist quasi die ganze Nacht über der Kampf und dann in der Früh ist wieder... Tag.
Okay.
Müssen wir es auch nochmal anschauen.
Sie kommen am Abend an bei Tag.
Ja, halt wohl noch quasi in der Abend, also in der Abenddämmerung. Ja.
Okay. Ach
so.
Genau, und somit endet der erste großartige Ghostbusters.
Ja. Ey, wie lange haben wir jetzt darüber geredet? Das geht sich ja alles nie aus
heute. Ich wollte, 13. Ich wollte auch schon vorschlagen, dass wir vielleicht
ein Mehrteil machen. Ja, das.
Okay, oder so. Ja.
Also wenn wir so intensiv über die Szenen von fast allen Filmen reden.
Ich hätte vorgeschlagen, dass wir einen Mehrteil
machen. Machen wir einen Mehrteil, ist kein Problem.
Ja, okay.
Machen wir ein Mädel und lassen wir es jetzt schon. Dann haben wir mal
wie viel haben wir denn jetzt?
Mit so Stündel, 13.
Plus vorgebringt.
Plus vorgebringt,
ne? Eineinhalb Stunden.
Das ist ja ganz ordentlich. Stunde? Vielleicht sollen wir noch irgendwas über das Spielzeug oder so reden kurz, oder?
Genau, da hätte ich gesagt, machen wir jetzt noch einen kleinen Spielzeug.
Ja. Machen wir noch einen Spielzeug-Exkurs und dann reden wir nächstes Mal oder halt bei einer
weiteren Episode. Weil ich glaube, die nächsten Filme werden schon kürzer werden im Besprechen.
Ja, schon.
Der zweite vielleicht schon noch, aber
ordentlich.
Ja, ich glaube auch, Zwar und Afterlife wird viel zum Reden sein, aber über 2016 werden wir auch reden, weil ich finde, der gehört auch ins Universum oder in ein anderes Universum, aber es gehört trotzdem drüber geredet. Ja, wir können nur kurz über die Spiele reden oder wir haben bei
einer Stunde. Schauen wir kurz über ein Videospiel, über das Gameboy-Spiel vielleicht.
Ich hätte schon einen kleinen, obwohl jetzt hauptsächlich. Ja. Nein, jetzt
erzählt reden wir mal. Nein, reden wir über das Gameboy-Spiel. Das passt gut, das passt noch gut in die Zeit. Das
ich hätte noch kurz
was. Oh, ich hätte, bevor wir. Aber das passt eher auch zum zweiten Teil. Aber die Geschichte habe ich schon mal erzählt, dass man. Eben, wo der zweite Teil gerade ins Kino gekommen ist, Mr. Archivar, welches Jahr war denn das?
1989.
1989 dürfte ich zufälligerweise mit dem Bruder und mit dem Dad in London gewesen sein. Und da war gerade Promotion für den Film. Da hat es bei so einem Burger Place, Wimpy hat er geheißen, hat es ein Ghostbusters Pack gegeben. Also so wie eine Junior-Tüte oder Happy Meal halt jetzt mit Ghostbusters-themed Sachen. Da, ich glaube, das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist und das, was ich auch mit heimgenommen habe, war so eine Dose, also wie eine Coca-Cola-Dose, aber da war nichts drinnen. Das hast du in die Hand genommen, die waren original zu mit dem Verschluss, mit dem alten noch, wo man halt so wirklich abgerissen hat. Aber da war keine Flüssigkeit drinnen, das war total leicht. Und dann ist oben gestanden, contains real ghost, don't open. Und das hat es dazugegeben zu dem Happy Meal, mit den Fries und so und der Burger. Und dann habe ich die Dosen daheim stehen gehabt danach. Und so, ja, was ist da drin, was könnte da drin sein? So, und dann haben wir es natürlich schon aufmachen müssen. Und dann machst du es auf und dann war halt nur so mit Druckluft so aufgefüllt. Dann hat halt so, wie halt beim Cola das Geräusch gemacht. Und dann haben sie innen rein, ganz unten am Rand von der Dose, haben sie das so leuchtaktives Material oder wie es heißen. Das hat es auch bei Lego gegeben und bei Playmobil. Ja, vielleicht kann man das Bild dazu posten in der Episode. Und dann hat es halt, wenn man es im Licht gehabt hat, hat es grün geleuchtet ein bisschen. Und das war's. Aber war ein cooler Gag, finde ich,
für das. Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, so wie meinem Dad beibringen wollte, dass kann man nicht das kaufen, so. Und er hat mir beim ersten Mal, wo ich das erklären wollte, hat er mich falsch verstanden. Da mit der Box, da kann man das nicht. Und er war halt gemeint, da will ich Fish und Chips kosten, da gibt es so eine Box mit Fish und Chips. Und dann so haben wir so Fish und Chips gegessen und die haben mir nicht traut sagen, ich wollte eigentlich was anderes, bis dann halt so am Abend dann, glaube ich, am nächsten Tag gekrängelt haben, kann man nicht vielleicht das andere da probieren. Da.
Geil.
Ja.
Geil. Hätte du schon mal eine Story gehabt, oder? Wenn du das Spiel reden wolltest?
Ich habe als Kind ein Brettspiel gehabt von den Ghostbusters, wo man also das war so ein Brettspiel mit so 3D-Elementen, da hat man so ein Hauptquartier aufgebaut, da hat es eine Geisterrutsche gegeben und irgendwie so eine Drehtür und da hat man halt dann quasi ein Ghostbusters-Brettspiel spielen können. Ich könnte mir jetzt nicht mehr erinnern, wie das genau gegangen ist. Das war so ein bisschen in der Zeit, könnt ihr es denn erinnern, an die Jagd nach dem blutroten Rubin?
Oh ja.
So eine Art von Spiel war das.
Okay.
Also die Jagd nach dem blutroten Rubin ist so, ich nenne es jetzt einmal Action-Brettspiel, wo man richtige Fallen hat, wo die Spielfigur reinfallen kann.
Mhm. Und irgendwas dreht sich
halt. Und irgendwas dreht sich und man hat am Ende eine richtige Figur, wo man ein Schwert reinstecken muss, so klein ist. Ja, und so ähnlich war das Ghostbusters-Spiel auch. Und ich kann mich erinnern, wir haben das nie gespielt, das Spiel, sondern wir haben das immer aufgebaut und das dann als Hauptquartier verwendet, weil ein anderer Kumpel hat Actionfiguren gehabt und dann haben wir das Brettspiel aufgebaut, das war das Hauptquartier und ich habe einen Geister gehabt und er hat die Ghostbusters gehabt und dann haben wir da Ghostbusters gespielt.
Ja, hast du das noch? Hast du sicher noch, oder?
Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Also die Jagd nach dem blutroten Rubin habe ich noch, aber das Ghostbusters-Spiel ist irgendwie... Ich muss mal ganz genau am Dachboden schauen, aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und was ganz traurig ist, ich habe eben den Ghost Bopper gehabt, das war so eine Art Nerf Gun. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich den bis vor wenigen Jahren ständig rumgezerrt habe, bei jedem Umzug. Und der ist jetzt leider verloren gegangen. Ich habe den wirklich, ich habe die Eltern drauf angesetzt, die Schwester und ich habe selber ganz oft geschaut, aber ich habe ihn nirgends mehr gefunden. Mhm. Irgendwann ist der leider verloren gegangen.
In Memoriam Ghost Bopper. Ja, gut, jetzt haben wir fast unsere 2 Stunden voll.
Ja, wollt ihr da was sagen? Können wir auch die nächste schon ein bisschen länger machen, wenn das, wenn sich Leute aufregen und sagen, hey, genau. hey, ich bin zweimal eingeschlafen beim Zuhören.
vielleicht ist ja eine etwas kürzere Episode mal besser und ja, dann sage ich ja mal von meiner Seite, ich verabschiede mich wieder in den Schnitt, in den Schnittverlies, ich hoffe diesmal ein bisschen kürzer. Sag danke für das nette Gespräch an meine zwei Co-Hosts, den Andy und den Marco. Und ja, folgt uns auf Instagram und lasst uns ein Like da. Und genau, Patreon haben wir auch, wenn er uns unterstützen will und das cool findet, was wir machen. Genau, Links in der Bio von Instagram oder unter dem Podcast jetzt da in eurer Podcast-Software. Das war's.
Mir hat es auch sehr gefreut, war ein sehr cooler Podcast. Ich bin froh, dass wir jetzt mehrere Ghostbusters-Teile machen, weil ich sagen muss, dass Ghostbusters schon ein ziemliches Steckenpferd von mir ist.
Merkst du gar nicht.
Nein, habe ich auch nicht gemerkt.
Ich muss mich für meinen großen Redeanteil entschuldigen. In anderen Folgen wäre das dann wieder anders, da lasse ich dann in Marco und in Michi.
Ich glaube, das wird bleiben.
Nicht passiert, aber egal.
Ja. Ja, folgt uns auf Instagram, horcht unsere alten Podcasts und haltet die Augen auf, überall, wo die coolen Kids in Innsbruck hingehen zum Essen, Einkaufen, keine Ahnung wo, sieht man vielleicht jetzt dann nochmal Sticker von unserem Podcast aufliegen.
Yay. Ja, vielleicht. Nehmt sie sich mit und klebt sie überall hin, wo sie nicht klebt darf.
Richtig, ja.
Und somit verabschiede ich mich und gebe jetzt das Wort noch an den Marco. Macht es ganz gut und bis bald.
Ja, Leute, bleibt cool.
Auf jeden Fall.
Ciao.